Herzlich willkommen, liebe Freunde, zur 42. Folge des Belebu-Podcasts. Es ist Freitag, der 4. Dezember, wenn ich nicht irre. Und wir begrüßen euch zu dieser weihnachtlichen Folge über Nahtoderfahrung. Hallo, lieber Benni, wie geht's dir heute?
Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du mein wunderbares Intro abgeschmettert hast, denn wir haben eben schon ein bisschen diskutiert darüber, warum wir eigentlich uns synchron klatschen sollten und nicht, und haben eine interessante Diskussion darüber gemacht. Aber du wolltest gerne mit einer klassischen Anmoderation beginnen. Die möchte ich dir auch nicht nehmen. Ich möchte ergänzen, Nahtoderfahrung Dezember, das passt gut zusammen wegen Scrooge.
Ich will ganz kurz einwerfen, dass die Diskussion nicht interessant war.
Also sie war nicht interessant, aber sie war amüsant. Ne?
Ja,
okay,
Ansichtssache.
Okay, jetzt Scrooge, Ebenezer Scrooge, der geile Weihnachtsgeschichtentyp, der hat eine heftige Nahtoderfahrung.
Von der Charles Dickens Weihnachtsgeschichte.
Charles Addiction.
Charles Addictions Weihnachtsgeschichte.
Genau, und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir zum Dezember euch eine Nahtoderfahrung nicht präsentieren oder bringen, sondern eine Folge über Nahtoderfahrung bringen. Das ist die heutige, aber bevor es soweit ist, frage ich dich heute mal, wie es dir geht.
Oh, oh Gott, damit kann ich jetzt aber gar nicht umgehen. Mir geht's gut. Ich bin am hinteren Ende eines langen Urlaubs und entsprechend sehr entspannt. Mein Tag heute war relativ anstrengend, gemessen an den letzten 3,5 Wochen. Bin um 9 Uhr schon aufgestanden. Um 9 Uhr, kannst du dir das vorstellen?
Das würde ich gern mal wieder, ja.
Ja, und dann bin ich zu meinen Eltern gefahren und habe mit meinem Papa zusammen in 4 Stunden 2 IKEA-Möbel aufgestellt, nachdem wir gefrühstückt haben. Und das war ganz aufregend. Also ich habe handwerklich was geschafft heute. Wenn das sich auch ein bisschen so anfühlt wie Lego zusammenbauen nach Anleitung oder so. Aber es ist trotzdem schön zu wissen, dass man etwas erschaffen hat.
Und das ist der Grund, warum wir uns heute digital gegenüber sitzen. Denn es gab auch die Möglichkeit, dass wir uns tatsächlich in echt gegenüber sitzen. Aber du bist so abgeplackt von deinem Lego-Abenteuer, dass wir uns für einen entspannten Abend zu Hause jeweils entschieden haben.
Richtig.
Ich baue gerne Möbel auf. Tatsächlich. Ob mit Anleitung oder ohne. Ich mache das super gerne.
Hast du schon oft Möbel ohne Anleitung aufgebaut?
Ja, mein Bett. Mein Bett habe ich sehr oft auf und abgebaut.
Hast du nicht neulich gesagt, dass es nur aus Europaletten besteht?
Das aktuelle, ja. Aber das vorige, das noch in der Garage steht, nicht. Und bei diesem vorigen, das in der Garage steht, gibt es nur Schrauben, da gibt es so große Löcher, die versteckt sind. Das ist, da habe ich, glaube ich, schon mal drüber geredet, wie scheiße das ist, dass Türgriffe keine Schrauben haben, sichtbaren Schrauben haben dürfen. Ne?
Das ist genau das dritte Mal.
Siehst du, treibt mich um. Genauso ist bei diesem Bett, das hat so total versteckt, die Zusammenschrauben, damit es alles makellos aussieht, wie von irgendeiner griechischen Göttin aus dem Leib geküsst. Und so, aus einem Stück, da ist dein Bett, hier, viel Spaß damit. Und da sind ganz, ganz lange Schrauben drin. Und ich habe die immer mit richtig viel Hass und Mühe da rausgeschraubt. Und mir hier richtig einen abgebrochen mit so einem Innenbus. Und es war die Hölle. Und ich musste es so oft machen, dieses Bett auf- und abbauen. Und nachdem ich es ungefähr 8-mal auf- und abgebaut hatte, habe ich entdeckt, dass man diese Schrauben nur ungefähr einen halben Zentimeter rausschrauben muss. Dann fällt so eine kleine Scheibe da raus, was sie auch jedes Mal getan hat. Und dann kann man das einfach auseinanderziehen. Und das ist ein super cleverer Mechanismus.
Aber warum?
Und ich habe richtig, richtig oft gebraucht, um das zu verstehen.
Ein und dasselbe Bett ungefähr 8-mal auf und ab. Du hast doch erst in 3 Wohnungen gewohnt.
Ich weiß nicht, warum musste ich so oft ab? Nee, in meinem Elternhaus habe ich es aufgebaut.
Ja.
Dann habe ich es in meinem Elternhaus abgebaut.
Ja.
Dann habe ich es in meiner ersten Wohnung aufgebaut. Dann habe ich es nach der Trennung meiner damaligen Freundin innerhalb der Wohnung wieder abgebaut, um es vom damaligen gemeinsamen Schlafzimmer in mein neues einzelnes WG-Zimmer zu bekommen, weil es zu groß war, um durch die Tür zu passen. Dann habe ich es in dem neuen Zimmer wieder aufgebaut, dann habe ich es wieder abgebaut, bin in die nächste Wohnung gezogen und habe es dort wieder aufgebaut und habe es dort wieder abgebaut. Und seitdem nicht wieder aufgebaut. Das ist die ganze Geschichte meines Beds. Du wolltest es wissen. Schöne Grüße gehen raus an Glöggel, die mich heute angeschrieben hat. Denn wir haben eine hitzige Diskussion geführt in unserem Belebu-Discord, den ihr alle auch gerne joinen könnt, wenn ihr das wollt.
Oder wisst, wie das geht.
Oder wisst, wie das
geht. Oder was das ist.
Den Link findet ihr irgendwo. Und zwar wurde ich von Glöggel angeschrieben. Im Discord wurde diskutiert über deine Frage mit den Füßen.
Genau, Füße unter die Bettdecke, ja oder nein.
Und ich muss sagen, du hast eine ziemliche Abreibung ausnahmsweise bekommen. Die Mehrheit bis alle waren eher auf meiner Seite und sagten, ja, manchmal nehme ich die Füße raus, wenn es heiß ist, aber eigentlich sind die Füße unter der Decke.
Und es wurden noch solche Parameter ins Spiel gebracht. Es kommt darauf an, wie warm es ist und ist das Fenster offen und wie dick ist die Decke.
Ja, richtig. Aber das interessiert dich alles nicht, weil du sagst, nein, die müssen raus da.
So ist es.
Und die Einzige, die dich supportet, ist Glöggel, die mich anschreibt und schreibt, du bist komisch, Füße gehören nicht die ganze Nacht unter die Decke.
Jetzt zeige ich gerade einen Daumen nach oben, liebe Glöggel. Soll dich bitte in der Schweiz erreichen.
Außerdem, vielen Dank. Außerdem, dieses Foto, dieses Bild, denn in der Schweiz ist krasses, du kannst es nicht sehen, krasses Schneetreiben. Und ich habe gefragt, natürlich Fanservice, ob wir irgendwas aufnehmen sollen für die heutige Folge.
Oh ja, und?
Und ja, tatsächlich sollen wir darüber reden, dass die Schweiz ein asoziales Land ist und die Konzernverantwortungsinitiative abgelehnt hat.
Oh, das wäre vielleicht im Vorfeld gut gewesen zu wissen, dass ich mich darauf innerlich vorher hätte vorbereiten können, was das überhaupt ist.
Das war nur ein Witz, deswegen kann ich das jetzt auch ohne Vorbereitung sagen. Ich weiß auch nicht, was die Konzernverantwortungsinitiative ist, aber ich vermute, dass es irgendwie darum geht, dass sich Konzerne selbst verantworten, entweder im Bereich von Umweltpolitik, also Umweltmaßnahmen, Umweltschutz tätig zu werden oder sonst was. Und offenbar wollten die Schweizer nicht, dass ihre Konzerne sich selber verantworten. Und deswegen findet Glöggel, dass ihr eigenes Land asozial ist.
Okay, dann unterstützen wir das natürlich. Die beleuchteten Brüder sind gegen die Schweiz. Damit ist es offiziell. Wir werden einen Jingle kreieren, wo wir die Schweiz richtig, richtig schlecht machen.
Ja, richtig.
Fun Fact über die Schweiz. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht stimmt er gar nicht. Aber ich habe das mal gehört, dass bis in die 70er Jahre die sind ja so deutlich weiter vorne als alle anderen, was so direkte Demokratie angeht, ne?
Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Und deswegen wahrscheinlich auch diese Abstimmung über die Konzernverwaltungsantwortungsinitiative.
Genau, und da durfte man bis in die 70er Jahre hinein auf so öffentlichen Wahlveranstaltungen nur dann wählen, wenn man nachweislich eine Waffe bei sich trug. Was ist denn das für ein Volk?
Wer hat sich das überlegt? Aber ich habe tatsächlich mal gehört, dass jeder Schweizer eine Waffe unter seinem Bett hat, aber ohne Patronen, weil die Schweizer Armee ja das Schweizer Volk ist oder so ähnlich. Jeder Schweizer ist Teil der Schweizer Armee. Die Schweizer, das ist so wie so ein Strategiespiel für einen Computer, dass irgendwie alle deine Bewohner an die Front müssen oder irgendwie den Feind zerfleischen müssen, wenn der Feind denn kommt. Und so ist jeder Schweizer ist auch Teil der Armee und hat eine Waffe unter seinem Bett.
Vielleicht
aber die Patronen gibt es erst im Kriegsfall.
Vielleicht können wir mal vorbereiten, alles über die Schweiz.
Ich finde, das war schon mal ein ganz guter Aufschlag. Also, liebe Glöggel, du kannst uns ja richtig stellen, falls du keine Waffe unter deinem Bett hast. Oder Patronen.
Vielleicht ja auch nur Patronen. Vielleicht hat die Hälfte der Bevölkerung Patronen und die anderen. Und dann müssen die sich, das ist nämlich auch gleich eine Teambuilding-Maßnahme, genau. Weil jeder sucht sich einen Partner, so wie wenn man sich irgendwie kennenlernt in der Uni.
Und jeder hat, so wie bei Handys mit den verschiedenen Steckern, jeder hat eine andere Pistole und andere Patronen. Die sind alle nicht kompatibel miteinander. Und es gibt geheime Dokumente. Wenn der Kriegsfall kommt, dann kriegt jeder auf sein Handy mit der Schweizer Kriegsverteidigungs-App kriegt die Adresse seines Patronenpartners.
Hat hier irgendjemand die Schrotpatronen?
Und dann muss er dorthin eilen, unter seinem Bett, in diesem Schränkchen da irgendwo suchen zwischen den ganzen Wollmäusen. Und dann geht's aber richtig rund. Und dann wird aber geballert, bis der Feind da niederliegt.
Wenngleich ich natürlich sehr glücklich bin, dass Glöggel meine Meinung backt, sagt man das so?
Ja.
Kann man das so sagen? Also unterstützt. Ja. Habe ich auch noch eine Nachricht zu dieser Thematik bekommen. Wir nennen sie mal Hölzchen. Liebe Grüße in den Osten. Auf jeden Fall gehören Füße unter die Decke, auch unter zwei, drei, vier Decken, gerne auch mit flauschigen Socken. Liebe Grüße.
Also was mir daran so gut gefällt, ist gar nicht unbedingt, dass mein Standpunkt geteilt wird von anderen, sondern dass du so überzeugt davon warst, dass ich irgendein Alien-Zombie bin und dass alle Menschen auf jeden Fall ihren Fuß aus der Bettdecke.
Ich war fest davon überzeugt. Aber meine Freundin hat auch, als ich ihr davon erzählt habe, mich angeguckt, als wärst du völlig wahnsinnig und ich müsste unsere Freundschaft beenden.
Ich bin wahnsinnig.
Ja, okay, du bist wahnsinnig. Ja gut.
Dann hast du ja einen guten, kompatiblen Partner gefunden.
So ist es. Denn gute Partnerschaften sind komplementär. Ich muss eine Geschichte erzählen.
Moment mal ganz kurz. Komplementär ist Farbenlehre und das heißt gegenüberliegend.
Ja, stimmt. Passt gar nicht zu dem. Nee. Ja, stimmt.
Kongruent meinst du?
Ja, aber eigentlich finde ich, dass Komplementarität, heißt das so, auf jeden Fall wichtiger ist als
dann brauchst du eine neue Freundin.
Ja, zumindest was das Thema angeht.
Ja.
Ich denke mal
drüber also nicht, nach. Du solltest also nicht die Freundschaft zu mir wählen, sondern die Beziehung zu deiner Freundin. Ja. Kompliment und komplementär, hängt das zusammen? Ich gebe dir ein Kompliment.
Nee, würde ich nicht sagen. Sonst hieß es wahrscheinlich Komplement, oder?
Ja, das könnte es auch sein. Das könnten wir einführen. Wir führen das Kompliment ein.
Das Kompliment, wenn das etwas ist, wenn man sich gut ergänzt.
Genau, das, was also, aber anders ist.
Du bist das Kompliment zu mir. Du bist mein Kompliment.
Ja.
Und dafür mache ich dir jetzt ein Kompliment.
Ja. Du bist ein sehr gutes Kompliment.
Also, Benni, du musst dich jetzt ein bisschen festhalten. Ich muss ein klein wenig dafür ausholen, aber es ist eine, ich sag mal, so erzählenswerte Geschichte, es wird sich lohnen. Ich habe vorletzte oder vorvorletzte Folge schon mal über unser Puzzle gesprochen, welches wir, also meine Freundin und ich, uns für die Urlaubszeit geholt haben, weil wir ja nicht wegfahren können aus bekannten Gründen.
Und ich habe es entdeckt.
Du hast es entdeckt und es ist ja sehr groß, es sind ja 1000 Teile, so ein Panorama, also das ist gar nicht mal so klein. Und natürlich kriegt man das nicht an einem Abend weggepuzzelt.
Ja.
Also wirklich nicht am Abend, wenn man so einen ganzen Tag hat. Also wir haben es jetzt fertig gepuzzelt, insgesamt hat es glaube ich so rund 11 Stunden gedauert. Also das kriegt man an einem Abend normalerweise nicht hin. Nun leben wir ja in einem Haushalt mit zwei Katzen. Und wir
Moment mal kurz, 1000 Teile?
Ja.
11 Stunden?
Ja.
Das hätte ich nicht gedacht, dass das so lange dauert. Das ist ja, wow.
Ja, aber das ist sicherlich auch vom Motiv abhängig. Und da waren einige fiese Stellen drin.
Ja.
Genau, wir leben aber in einem Katzenhaushalt. Das heißt, es war klar, wir können das Puzzle nicht einfach so auf dem Boden liegen lassen, weil die Katzen drüber wegfetzen.
Richtig.
Dann haben wir als ersten.
Ich muss einfach immer zwischenreden.
Als ersten, ja, du kannst wirklich nicht gut einfach zuhören. Versuch jetzt einmal mal bitte 3 Minuten lang gar nichts zu sagen. Mal gucken.
Muss ich mir Notizen machen.
Mal gucken, ob das klappt. Also dann hatten wir das unter den Wohnzimmertisch geschoben, in mühevoller Kleinarbeit, soweit wir es hatten. Dann hat aber die Katze das auch dort entdeckt und ausgebuddelt und das war natürlich dann auch keine Möglichkeit mehr. Und dann haben wir die schlaue Idee gehabt, beziehungsweise meine Freundin da eine Yogamatte drüber zu legen. Und das hat auch eine ganze Weile sehr gut funktioniert. Und diese Yogamatte über dem Puzzle lag direkt vor meinem, wie heißt das, wo so Anlage und Spielekonsole, so unterm Fernseher.
Fernsehboard,
dankeschön. Direkt davor war diese Isomatte. So, und nun habe ich auch schon mal erzählt, dass mein Kater Gordon gerne in die Wohnung pinkelt. Und zwar vorzugsweise auf Orte, die weich sind. Also Duschvorleger ist gefährlich. Vor unserem Balkon hatten wir ganz lange eine Fußmatte, die kann da nicht mehr liegen, weil er das immer zum Anlass nimmt, darauf zu pissen.
Ja.
Und ich hatte da schon so ein bisschen Sorge, aber er hat das wirklich gut in Ruhe gelassen. 2 Wochen oder so lag das bestimmt da, bis wir das jetzt fertig gepuzzelt haben. Und dann war es so, jetzt Rückblende, einen Tag, weiß nicht, vor 4 Tagen oder so war das. Meine Freundin hat im Badezimmer sich irgendwie fertig gemacht nach dem Duschen und ich hatte die Gitarre und bin Gitarre spielen durch die Wohnung gegangen und habe sie versucht dabei zu unterhalten, mit mäßigem Erfolg. Und dann war es so, man hörte plötzlich so ein Piepen. Man hat so einmal kurz in der Wohnung gepiept. Und manchmal piept ja einfach mal was. Und man kann das nicht sofort so zuordnen. Und ich dachte, das kommt mir bekannt vor, aber keine Ahnung. Dann hat es einige Minuten später nochmal gepiept, auf dieselbe Art und Weise. Und dann hat meine Freundin und ich gleichzeitig die Idee, Moment, das war doch die PlayStation. Die PlayStation 4 gibt ja einen kleinen Piepton von sich, wenn man sie einschaltet. Und dann auch, wenn man sie ausschaltet. Und dann habe ich gesehen, sie ist von alleine angegangen und in Standby-Modus gefahren. Das war der zweite Pieper, das Standby-Modus. Und ich dachte so kurz, hä, komisch? Okay, egal, nicht weiter drum gekümmert. Ein oder zwei Tage später wollten wir PlayStation spielen. Und dann habe ich festgestellt, oh nein, scheiße, Gordon hat auf die Isomatte gepisst. Dann habe ich ein kleiner Fleck, na egal. Und dann habe ich festgestellt, dass der kleine Fleck obendrauf ein riesengroßer Fleck unten drunter war. Das Puzzle ist nicht getroffen worden, Gott sei Dank. Das hätten wir wegschmeißen können. Aber was er gemacht hat.
Katzenpisse stinkt auch richtig hart, ne?
Mega. Das kriegst du nicht mehr aus der Nase. Das ist ganz
furchtbar. Ich hatte mal, habe ich glaube ich erzählt, in meinem Schuh Katzenpisse. Zweimal gewaschen, hilft nichts.
Nee, das kriegst du, den Schuh kannst du eigentlich wegschmeißen.
Was ist das für ein Tier?
Was? Ein bösartiges Tier.
Was und scheiden die aus?
Pass auf, was passiert ist und warum diese Geschichten zusammenhängen, ist, Gordon hat direkt auf die PlayStation gepisst.
Ach du Scheiße.
Dadurch ist sie aus irgendwelchen Gründen angegangen.
Katzenpiss ist magisch.
Und kurz darauf in den, in den Standby-Modus runtergefahren. Und als ich das dann entdeckte und die dann anmachen wollte, musste ich feststellen, geht nicht. Also, beziehungsweise geht an. Aber in so einem abgesicherten Modus, wie wenn du Windows nicht vernünftig runterfährst.
Ja.
Und alle Optionen, die ich da wählen kann, von Neustart zu neue Installation und neue Initialisierung führt, immer wieder zum kompletten Neustart und dass man wieder da drin landet. Also, Stand jetzt hat.
Das ist die Pointe?
Ja, das ist die Pointe. Meine Katze hat meine PlayStation kaputt gepisst.
Du Scheiße.
Ja.
Ja, man sollte keine Haustiere haben.
Und das war, da wusste ich nicht so richtig, was ich fühlen soll, weil ich liebe dieses Tier, aber in dem Moment nicht. Also.
Oh. Lass mich das mal kurz, ja.
Also, pass auf.
Es ist von der PlayStation auf die Yogamatte heruntergetropft.
Ja, also.
Und dann durch die Yogamatte durchgetropft?
Wenn die so markieren mäßig, ja. dann sind die so, schießen die ziemlich straight nach hinten.
Ja.
Und ging dann gegen die PlayStation und dann lief es vorne an der Schublade runter und dann auf die Isomatte vermutlich oder die letzten Tropfen vielleicht auch direkt auf die Isomatte und dann lief das so alles auf, das ganze Schublade, es war alles eklig auch noch.
TV-Bank und, übrigens, nicht Board, TV-Bank ist der korrekte.
TV-Bank. Begriff. Okay. Und
hallo? Bist du noch da?
Jetzt ist nur noch die Hoffnung da, dass wenn das alles fertig getrocknet ist, ich habe mir jetzt gerade Werkzeug nochmal besorgt, womit ich die aufschrauben kann. Ich habe die schon ein bisschen angefangen aufzuschrauben. Ich werde das nochmal alles trocknen und hoffe, dass die noch irgendwie zu retten ist. Ansonsten, ja.
Erstens, meine erste Frage ist, ist irgendwas in der Schublade auch noch getroffen worden, was auch hinüber ist?
Nein.
Meine zweite Frage ist, du planst dir, das wird jetzt ein bisschen gamey, eine PlayStation 5 zu kaufen.
Korrekt.
Die Nachfolgekonsole der PlayStation 4 ist für die Leute da draußen, die das nicht wissen. Und diese PlayStation 5 wird mit deinem alten Account verknüpft sein.
Richtig.
Und deswegen ist es kein Problem, weil du alle Spiele dir wieder runterladen kannst. Was ist mit deinen Speicherständen?
Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die sind cloud-basiert. Also eigentlich müssen sie safe sein. Aber wissen tue
ich. Ich meine, du hast jetzt nicht so viele Riesenschinken, glaube ich, am Laufen, die gespeichert sein müssten, außer das von uns gemeinsam gespielte Bloodborne. Aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Auf jeden Fall erstaunlich, ja.
Ja.
Und das kann jederzeit wieder passieren, sage ich dir.
Ja, aber die PlayStation 5 wird woanders stehen als die PlayStation 4.
In irgendeinem Panzerschrank. Ich fand das ja auch schon erstaunlich. In eurer letzten Wohnung hattet ihr ja irgendwann sozusagen ein Katzenzimmer, das ihr einfach aufgegeben habt.
Ja, aber da muss man auch sagen, dass die Katzen in meine alte Wohnung eingezogen sind. Da waren die 12 oder 14 Wochen alt und jeder Mensch da draußen, der oder die Katzen mal hatte, weiß, dass Katzen die ersten mindestens das erste Jahr unausstehliche Kackviecher sind, voller Zerstörungswut und allem. Es ist ja mittlerweile viel besser geworden. Es werden kaum noch Tapeten zerkratzt und überhaupt, man kommt nicht mehr nach Hause und die ganze Küche ist irgendwie voll mit Nutella, weil jemand das Glas aus dem obersten Schrank rausgeworfen hat.
Oder Mikrowellen fallen plötzlich.
Mikrowellen fallen, ja. Aber PlayStation kaputtpissen, das ist noch nicht da gewesen.
Neue vorher. Qualität. Was auch ein bisschen ärgerlich ist, denn wenn du deine neue PlayStation hast, hättest du ja die alte sicherlich verkauft.
Korrekt.
Und dafür auch doch noch den einen oder anderen Huni bekommen. Einen wahrscheinlich.
Ja.
Tja, das ist ärgerlich.
Ja, und ich wollte dir das erst im Podcast erzählen, weil ich deine genuine Reaktion auf Band haben wollte.
Ja, scheiße, Mann. Gut. Das würde mich schon wirklich sehr fuchsig machen, muss ich sagen.
Ja,
stell dir mal vor, der würde irgendwie mein Laptop oder meine Festplatten würden kaputt gepisst werden und alle unsere Daten werden verloren, unsere Aufnahmen, unsere Videos, alles, was wir hier erschaffen haben, unsere Musik. Wir müssen dringend in die Cloud.
Ja. Ach, wir müssen uns eine Cloud besorgen.
Aber dann kommen so mutierte, gigantische Superkatzen durch Silicon Valley und pinkeln irgendwo auf die Serverfarm. Die stehen nicht im Silicon Valley. Irgendwo in der Wüste.
Was, du möchtest jetzt Riesenkatzen rekrutieren, um...
Ich will sie nicht rekrutieren, ich habe Angst, dass die unsere Cloud-Sachen zerpinkeln, wenn die irgendwo in der Wüste unterwegs sind.
Aber ich überlege gerade, vielleicht kann man die gut irgendwie gegen den Kapitalismus einsetzen.
Dass man, diese Katzen?
Ja, genau, wir züchten uns Riesenkatzen und dressieren die so, dass sie alles kaputt pissen, was wir nicht mögen. So an zentralen Punkten, so zum Beispiel kein Bock mehr auf Facebook, dann ab nach Mark Zuckerbergs Haus und dann einmal rauf da auf die Server.
Ich weiß nicht, ob es antikapitalistisch ist, Dinge zu zerpissen, die man nicht mag. Ich glaube, das ist sehr kapitalistisch. Das ist nämlich das, was der Kapitalismus tut. Der Kapitalismus ist eine einzige riesengroße Katze, die Dinge zerpisst, die er nicht mag.
Die aber vielleicht fürs Allgemeinwohl ganz gut sind, wie meine PlayStation.
Eine perfekte Analogie. So kennt man uns.
So kennt man
uns. Okay, cool.
Ja,
ich würde sagen, das war eine Nahtoderfahrung für deine PlayStation 4. Vielleicht war es sogar eine Todeserfahrung. Und deswegen ist es sehr themenkonsistent. Ich bin heute, habe ich irgendwie einen Lauf. Merkwürdigen Stolpernden, aber es ist ein Lauf.
ein Lauf wohin? Also einfach.
Ich stolper mich konstant hier durch diese Episode. Nee, es geht mir gut, alles okay. Ich war vorhin saumüde und dachte, oh nee, ein Podcast müde über Skype sind die schlechtesten Voraussetzungen. Aber ich muss sagen, ich habe mich gemausert, bevor der Sache überhaupt begonnen hat hier schon.
Du hast auch einen sehr interessanten Pullover an, muss ich an der Stelle mal
das
sagen.
Das ist mein Bill Cosby Pullover, aber ich möchte dich daran erinnern, dass bei jedem kleinsten Versuch, den ich gemacht habe in der Vergangenheit dieses Podcasts über Optik zu sprechen, mir immer einen Riegel davor geschoben hast und gesagt hast, das ist jetzt aber sehr interessant für unsere Zuhörer.
Ich kann dir doch erstmal einfach ein Kompliment für deine Kleidung machen.
Ja, das ist auch mein Argument und man kann auch darüber reden, was man sieht. Man kann es auch beschreiben, so wie wir den alten Senator.
Ja, und das wäre doch super. Haben. Ich glaube, du hast da ein falsches Bild von mir. Dass ich
das ist mir beim Hören mehrfach aufgefallen, dass du da unnötigerweise Dinge verbannt hast aus Angst, wir könnten nicht professionell genug sein. Wie die heutige Anmoderation. Dieser Pulli könnte sehr uncool sein, aber wenn man sich vorstellt, dass Bill Cosby ihn trägt, ich meine, Bill Cosby sollte nicht mehr ein Vorbild sein heutzutage, aber modisch vielleicht schon. Ich finde, modisch kann Bill Cosby immer noch ein strahlendes, leuchtendes Vorbild sein. Und so habe ich mich daran orientiert. Und ich mag den Pulli sehr gerne. Wie würdest du ihn beschreiben?
Weihnachtlich. Ich finde, sie aus wie ein klassischer Weihnachtspulli.
Ja, es ist entweder ein cooler Bill Cosby-Pulli oder ein uncooler Dad-Pulli. So ein Papa, der an Weihnachten immer den Anzug trägt und an Weihnachten holt er dann mal seinen Musterpulli raus und schinkt sich so ein Eierlikör ein und macht irgendeinen doofen Witz und keiner lacht.
Also Bill Cosby einfach. Mir ist der Unterschied überhaupt nicht klar, aber gut.
Deswegen tragen diese ganzen Papas diesen Pulli, weil sie alle wie Bill Cosby sind und sein wollen. Alter, Bill Cosby ist richtig geil in der Serie. Super Papa-Figur. In der Serie, die fiktive Figur Bill Cosby.
Ja, alte Frage. Kann man Künstler und Kunst voneinander oder sollte man das trennen können? Muss man das trennen oder ist es verwerflich, es nicht zu tun? I don't know that. Ich kann das auf jeden Fall. Ich kann ja auch nicht mehr gut Michael Jackson Songs hören, nachdem ich
in
Neverland geguckt habe.
Ja.
Das kann ich nicht mehr mit ruhigen Gewissens tun. Möchtest du noch irgendwelche Sachen loswerden? Ist bei dir auch irgendwas Spannendes passiert? Funktionieren deine technischen Gerätschaften noch so weit? Hat ein Huhn irgendwas kaputt geschissen?
Die Hühner kriegen es gerade dicke, denn es ist jetzt ein Aufstallungsgebot in Hamburg
wegen
der Geflügelpest.
Ja, die haben jetzt ihre eigene Corona-Pandemie.
Die haben ihre eigene kleine persönliche Pandemie, weil die Wildvögel hier durch die Gegend brettern und Wildvögel kannst du ja nicht aufhalten. Da kannst du nicht sagen, tragt mal Nasenschutz oder haltet Abstand oder sonst was. Die fliegen durch die Gegend, die kacken überall hin und dann in dem bisschen Kot und zack, wumps, gibt es hochgradig ansteckend.
Genau wie die Wildquerdenker.
Genau. Und was mich wundert ist, es ist wohl immer Ende Herbst und es wird begründet mit den Zugvögeln. Aber die Zugvögel, die ziehen doch weg im Herbst. Die kommen doch nicht wieder.
Nee, aber die landen doch irgendwo zwischen. Das heißt, sie tragen das über viele große
Weiden
hinweg.
Aber wo kommen die denn her? Was sind denn, ist das irgend so eine exotische Scheiße aus Finnland oder was ist das?
Vielleicht.
Die fliegen doch nicht irgendwie von Bolivien über Hamburg nach Afrika.
Nee, aber von Bayern zum Beispiel. Nee, da fliegen sie ja hin. Von Flensburg. Das kommt alles immer aus Flensburg, soweit ich
weiß. Ja, von diesen Tiergroßmärkten in Flensburg.
Genau. Das sind auch alles Dorftrottel, die da wohnen, glaube ich.
Ja, diese Flensburger. Die haben jetzt hier die Geflügelpest nach Hamburg gebracht und deswegen müssen die Hühner im Stall bleiben, weil unser Stall zwar groß ist, was gut ist, aber sehr dunkel ist, weil er sehr wenig Fenster hat, sind die da faktisch ziemlich im Dunkeln. Vor allen Dingen in diesen Tagen, wo die Sonne kaum rauskommt und es so diesig ist. Die tun mir echt leid.
Und weiß man, wie lange sowas dauert?
Also ja, das habe ich noch nicht rauskriegen können. Aber da es häufig ist zu dieser Jahreszeit, kann ich mir nicht vorstellen, dass das sehr lange dauert.
Dann sind sie aber wenigstens sicher vor dem Habicht.
Das ist das Gute daran. Und ich schmeiße ihnen jetzt immer so frisches Gras rein oder irgendwelche anderen Sachen. Und dann stehe ich manchmal noch ein bisschen bei denen, damit sie ein bisschen Gesellschaft haben. Aber sie tun mir schon leid.
Wenn du ein richtig guter Hühnerpapa wärst, ne, dann würdest du nicht ruhen, bis du den Hühnern den Kopf des Habichts gebracht hast.
Und daraus baue ich ihnen dann eine Lampe, damit es nicht so dunkel ist.
Kannst du so eine Kerze, so ein Teelicht reinstellen.
Genau. Ich habe da ja da drin auch keinen Strom. Ich müsste dann immer, das ist egal. Ich will nicht schon wieder so eine lange Hühnergeschichte erzählen, aber sie tun mir gerade ein bisschen leid. Das ist der Stand da. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts zu berichten. Ich habe einen Adventskalender gebastelt für meine Kinder.
Mit Geschenken oder mit Süßigkeiten oder beides?
Sowohl als auch. Klar, das ist immer schwierig. Es darf nicht zu teuer werden, weil sonst hast du bei 48 Sachen bist du schnell vermögenlos. Es darf aber auch nicht diese billige Plastik-Tanz-Scheiße sein. Die meisten kleinen Spielsachen, so, die irgendwie cool sind, haben sie schon. Aber das ist ganz gut. Hat Spaß gemacht. Ich bin viel weniger gestresst als die letzten Jahre von dieser ganzen Adventszeit. Die letzten Jahre war immer, dann arbeitet man so krass viel und dann kommt auch noch irgendwie Nikolaus und Advents und da muss man sich um alles Mögliche kümmern und einkaufen und das stresst mich dieses Jahr überhaupt nicht.
Hat das was mit Corona zu tun oder ist das einfach eine innere Haltung, die du vielleicht entwickelt hast?
Ich weiß nicht, vielleicht haben wir es einfach dieses Jahr irgendwie logistisch besser gemanagt, vielleicht hilft es, dass ich weniger arbeite. Corona kann es eigentlich nichts zu tun haben. Das weiß ich nicht genau.
Weniger arbeiten hilft immer.
Aber die Wochenenden wegen Corona verbringen wir derzeit ausschließlich zu Hause. Wir treffen auch keine Leute. Und die sind so entspannt und cool. Das ist eine ganz große Freude. Vielleicht nimmt das auch ein bisschen den Druck und den Stress. Kleiner letzter Hinweis, wir müssen eine Richtigstellung machen. Apropos Corona, du hast vor vielen, 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 vielen Folgen mal zitiert, was oft zitiert wurde, was die Leute so in der Pandemie im Lockdown eingekauft haben.
Die verschiedenen Völker.
Genau, die Deutschen kaufen Klopapier und irgendein skurriles Volk hat Birnen gekauft, nee, Ananas, Zitrusfrüchte oder so ähnlich. Und die Franzosen, so die Legende, haben Rotwein und Kondome gehortet. Und das war so, hahaha, die Deutschen Klopapier, die Franzosen Kondome, da sieht man mal wieder. Und das ist wohl komplett, einfach nur komplett Fake News.
Richtig.
Und da sieht man, und das haben alle abgeschrieben. Und auch die beleuchteten Brüder sind drauf reingefallen.
Ja, das nehme ich auf meine Kappe. Aber
ich bin genauso drauf reingefallen. Ich habe es unhinterfragt geglaubt.
Sicherlich nicht, nicht die einzige Fehlinformation, die wir so verbreitet haben. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Also möchtest du noch irgendwas sagen oder wollen wir zu unserem kleinen Hauptthema? So lange wird es heute auch nicht dauern. Ich habe noch viele andere Dinge auf dem Zettel. Aber wir sind jetzt bei der fast 30-Minuten-Marke. Deswegen denke ich, können wir mal einsteigen, über Nahtoderfahrungen zu sprechen. Und zwar ist es mir so in den Kopf geschossen, als wir in unserer letzten regulären Folge alles über Menschenbilder.
Ach so, ja.
Alles über Menschenbilder. Als wir über Narben dort gesprochen haben, hast du von einer Nahtoderfahrung erzählt, einer sogar außerkörperlichen.
Ja.
Und das hat so ein, zwei Geschichten in meinem Kopf getriggert. Und ich glaube, die kennst auch du gar nicht. Oder zumindest nicht alle davon. Soll ich einfach mal anfangen, die erstaunlichste Geschichte zu erzählen?
Da ich nur eine habe, ja.
Okay, dann möchte ich dich mitnehmen nach Fußbüttel, als ich 11 Jahre alt war. Da bin ich mit meinem damals besten Freund Matthias Hoffmann mit dem Fahrrad von Mediamarkt Netterfeld nach Hause gefahren.
Die kenne ich.
Die kennst du?
Ja, die hast du schon mal bei den beleuchteten Brüdern erzählt, glaube ich.
Oh, das kann sein. Das kann sein. Sie ist auch ein bisschen spooky.
Ja.
Und zwar ist es nämlich so, dass ich hinter ihm fuhr. Wir waren relativ schnell unterwegs, wie man als 11-Jähriger nur mal so Fahrrad fährt. Und er fuhr vor mir über einen Zebrastreifen. Und mein Gedanke war, na, wenn er fährt, muss ich nicht gucken. Dann kann ja davon ausgehen, dass er frei ist. Das war ein Fehlschluss. Es war nämlich so, dass ich dann hinter ihm auf die Straße fuhr und nach links guckte. Und noch ganz genau vor Augen habe, wie ich die Riesenfront eines gewaltigen 7,5-Tonners vor mir sehe und einfach instinktiv weiß, es geht nicht, dass wir uns nicht treffen.
Ja.
Man weiß das irgendwie einfach.
Ja.
Kann man schlecht erklären, aber es war einfach klar. Man hat
Erfahrungswerte von Entfernung und Geschwindigkeit.
Genau.
Und Zeit.
Man weiß, da kommt man nicht mehr rechtzeitig dran vorbei. Und das Einzige, was mir noch übrig blieb, war mit allem, was ich hatte, wie so ein Tour de France-Fahrer bergauf in mein Pedal reinzutreten, wodurch ich nochmal so einen Satz nach vorne gemacht habe, so einen kleinen. Und was dann letzten Endes dazu führte, dass mich dieser LKW nur am Hinterreifen erwischte, was wiederum natürlich zur Folge hatte, dass das Fahrrad abrupt stehen blieb und ich weit über den Vorderlenker, es gibt nur einen Vorderlenker beim Fahrrad, weit über den Lenker.
Außer man hat ein Tandem. Auch dann.
Da gibt es einen Mittellenker vielleicht. Ist ja hinter dem ersten Fahrer. Das ist eine Stange
zum Festhalten, glaube ich.
Oder? Ja, stimmt, das ist gar kein Lenker. Das wär hochgefährlich.
Das wäre auch wie bei Smash Brothers, dass man
wenn
da,
beide
ein bisschen wieder Frozen.
Die Verbindung ist heute ein bisschen schlechter. Du warst vorhin auch schon weg. Ich habe das aber einfach ignoriert und weitergesprochen.
Ja, ich bin jetzt so vom letzten Mal gebrannt.
Gebrandmarkt. Also pass auf, da war dann dieses riesige Ding. Ich bin über den Lenker geflogen und habe mich nicht doll verletzt. Ich bin mit dem Innenschenkel gegen den Fahrradlenker gestoßen und hatte einen blauen Fleck hinterher. Das war gar nichts los. Ich habe mega krass Glück gehabt. Ich stand total unter Schock, habe die ganze Zeit geplappert und geplappert und geplappert. Ich konnte nicht mehr aufhören zu reden. Der Typ, der den LKW gefahren hat, ist natürlich dann auch ausgestiegen und war selbst ziemlich unter Schock. Und der Part, wo die Geschichte spooky wird, ist folgender. Als ich in der zweiten Klasse war. Warte mal ganz
kurz. War der denn der Typ eigentlich, du hattest gesagt, ist ein Zebrastreifen gewesen?
Ja.
Aber dann war der Fahrer ja schuld.
Ja, natürlich. Zu 100%.
Das hätte ja auch sein können, dass du sozusagen irgendwie über die Straße gefahren bist. Und
nein, Zebrastreifen.
Das heißt, es war nicht nur so, dass du unaufmerksam warst, sondern es war auch noch super Pech, unwahrscheinlich, dass ein LKW, wo gerade ein anderer Fahrradfahrer über den Zebrastreifen gefahren ist, einfach denkt, auch hinter dem Brett eigentlich drüber.
Vielleicht hat er uns beide nicht gesehen, aber mein Kumpel war halt ein bisschen weiter vorne, sodass der es noch gut geschafft hat. Und dann hat er vielleicht auch schon gebremst. Das kann ich dir nicht mehr sagen. So konkret sind meine Erinnerungen dann doch nicht mehr.
Okay, Spooky Part.
Der Spooky Part ist, dass als ich in der zweiten Klasse in der Grundschule war, da ist an einem Nachmittag oder Mittag ein Junge von der Schule, den ich nicht kannte, der ging, glaube ich, eine Klasse über mir oder zwei, der ist auf dem Weg nach Hause von der Schule, auf dem Fahrrad direkt vor der Schule, auch von einem LKW angefahren worden und ist gestorben.
Ja.
Und das hat man damals natürlich mitbekommen, weil, ich sag mal, die Stimmung auch unter dem Lehrerkollegium war nicht die beste. da gab es viele Tränen und es gab auch so eine Schultrauerfeier, wo alle Kinder der ganzen Schule irgendwie ein Band genommen haben, um dann da irgendwie einmal über den Platz zu laufen und an dem über die Straße rüber, wo er umgefahren wurde und so, um ihm zu gedenken. Und dieser kleine Junge hieß Garion. Das war sein Name. Und wie gesagt, ich kannte den nicht und habe natürlich vorher diesen Namen auch nie gehört und auch danach nie wieder. Und hättest du mich eine Minute, bevor ich angefahren wurde, gefragt, wie hieß denn dieser Junge, der in der Grundschule gestorben ist auf dem Weg nach Hause, hätte ich es dir nicht sagen können. Wette ich, also schwöre ich alles drauf, ich hätte es dir nicht sagen können. Als ich über den Zebrastreifen fahre und nach links gucke und diese Riesenfront dieses mächtigen Gefährtes sehe,
Garion,
war der allererste Gedanke in meinem Kopf Garion. Das war, und ich konnte es nicht kontrollieren, der kam einfach. Und tatsächlich war das so ein bisschen, glaube ich, dieses, man sieht so sein Leben vom inneren Auge vorbei fliegen oder wie man das auch nennen möchte. Das war richtig, richtig gruselig und spooky. Ganz, ganz
schön. Das ist wie so ein Motiv aus dem Roman. Das gefällt mir richtig gut mit Garion. Das hat halt was getriggert, was du also ganz auf dem most basic level in deinem Gehirn abgespeichert, verknüpft und zack war es plötzlich da. Dann
ja,
die Neuronen.
Als wäre ich irgendwie hypnotisiert worden und dann hat jemand das Triggerwort gesagt und dann fahre ich mich wie ein Huhn oder so.
Geil.
Ja, das und um diese tragische Geschichte leicht fröhlich abzuschließen, das war nicht weit von meinem Zuhause entfernt, also von der Wohnung meiner Eltern und der LKW-Fahrer-Typ hat dann, wo auch immer, seine LKW kurz geparkt und hat mich dann auch nach Hause gebracht. Und ich kam nach Hause, meine Mutter war da und spielte Solitär. Und ich hab gesagt, Mama, geh mal bitte an die Tür. Und sie war so ein bisschen genervt, weil sie wahrscheinlich gerade im Winning-Streak war oder so. Und meinte, ach nee, was soll denn das jetzt? Ich geh doch mal bitte an die Tür. Und dann, weil der traute sich irgendwie nicht mit reinzukommen. Und dann hat er meiner Mutter das so erzählt, was passiert ist. Und ich habe mich währenddessen im Wohnzimmer aufs Sofa gelegt, meinen Schock noch verdaunt. Und dann 10 Minuten später, als dann das Gespräch vorbei war und der Typ dann weg war und noch Nummern, glaube ich, ausgetauscht wurden, falls Fahrrad kaputt und was weiß ich. Und dann kam meine Mutter zu mir und meinte, geht's dir gut? Meine ich, ja, ich habe hier einen blauen Fleck, aber sonst geht's gut. Und dann war original ihr nächster Satz, na, dann kannst du jetzt deine Hausaufgaben machen. Und meine Mutter streitet das bis heute ab, aber ich weiß es noch hundertprozentig, dass es genau so abgelaufen ist.
Ja.
Vielleicht selbst unter Schock stehend. Weil
stimmt, den Teil hatte ich ganz vergessen. Sehr gut. Ich überlege gerade ein bisschen, ob wir das nicht in einem Video, sondern schon mal in einem Podcast hatten, das Thema.
Nein.
Da bist du der Experte.
Ja.
Dann kann ich nämlich die Geschichte erzählen, die mir an der Stelle immer einfällt, wenn du diese Geschichte erzählst, nämlich bisher einmal. Gar nicht mein eigener Nahtod. Aber warte mal, wir sind ja beim Thema Nahtoderfahrung. Also das war sozusagen eine lebensgefährliche Situation. Aber hast du außer Garion, hast du irgendwie in deiner Wahrnehmung oder auch in der hinterher Beschäftigung nach dem Motto, Alter, ich bin nicht unsterblich, denn ich denke in letzter Zeit häufiger darüber nach, wie doll ich meinen Körper merke und wie doll ich merke, dass ich nicht unsterblich und unverletzlich bin und dass ich wirklich von Kindheit an bis, weiß ich nicht, vor 7 Monaten so ungefähr gefühlt, tatsächlich dieses Gefühl der Unzerstörbarkeit hatte. Und was man auch alles macht und was man sich zutraut und was man mit seinem Körper macht und wie man reingeht in alles und wie man, weiß ich nicht, Fußball spielt oder und man denkt, es kann nichts schief gehen.
Ja. Zu 100%. Genau das, was du sagst, da habe ich auch neulich länger drüber nachgedacht. Man hat wirklich früher, war man fest davon überzeugt, dass man unsterblich ist. Das war keine Option, dass irgendwas passieren könnte, dass das eigene Leben zu Ende geht.
Und wenn, dann bricht man sich halt ein Bein und kommt ins Krankenhaus. Aber so richtig gefährlich wird es nie. Und auch vor allem keine nachhaltigen, dauerhaften Schäden. Aber hat das was geändert? Garion 2?
Nee, also nicht jetzt, ich sag mal, es war jetzt nicht so, dass ich danach die Erkenntnis hatte, oh Gott, das Leben hat einen Sinn und ich muss jeden Tag umarmen, aber doch, das war die erste Konfrontation mit der eigenen potenziellen Sterblichkeit, das hat mich halt nicht nachhaltig geprägt, so dass ich, also ne, bei mir ist auch erst seit einem Jahr oder so, dass ich nicht mehr so das Gefühl habe, alles wird schon gut gehen und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass man seinen Körper halt merkt, wie du es gerade richtig gesagt hast, bei bestimmten Bewegungen, wenn du zu lange gelegen hast oder dass du für viele Dinge länger brauchst, um zu regenerieren und so, ich glaube, führt an die eigene Endlichkeit eher vor Augen. Ich meine, es ist nicht unwahrscheinlich oder es ist möglich, dass wir gerade irgendwie schon die Hälfte unseres Lebens hinter uns haben.
Oh Gott, ja. Nee, ich glaube nicht. Aber hast du denn Hat sich dein Fahrradfahren hinterher geändert? Bist du irgendwie wachsamer durch den Straßenverkehr gefahren? Hast du irgendwie so bei Kreuzungen, Zebrastreifen mehr geguckt?
Ja, das auf jeden Fall. Ich hatte und vor allem die Wochen danach waren ganz schlimm. Da bin ich eigentlich nie auch über grüne Ampeln gefahren, wenn ich nicht eindeutig gesehen habe, dass die Autos anhalten. Also ja. Ne, manchmal fahren die ja noch relativ schnell auf die rote Ampel zu, weil sie zu spät gucken oder einfach dumme Autofahrer sind. Da habe ich mich dann erstmal auch nicht getraut, rüber zu gehen. Das hat sich irgendwann wieder gebessert und normalisiert, aber die Zeit danach war auf jeden Fall krass, was das anging.
Ja, ich muss da mich gleich dran denken, dass in meinem Elternhaus, wenn man die Treppe in den ersten Stock hochgeht, dann ist oben direkt am Ende der Treppe ein großes Fenster. Und dieses Fenster ist halt so ein normales, breites Fenster, aber es ist direkt am Treppenabsatz. Das heißt, es wurde nie genutzt. Es ist einfach nur ein Lichteinlass. Da standen Sachen auf der Fensterbank, die runter sollten, aber das war sozusagen nichts, was man öffnet oder irgendwie, wo man rausguckt. Da stand das Nachbarhaus gegenüber. Deswegen war das immer zu. Und ich bin in der Zeit, in der ich meinen Körper noch nicht gespürt habe, habe ich mich eigentlich hauptsächlich laufend und hüpfend durchs Leben bewegt. Ich bin eigentlich selten gegangen. Und gerade bei Treppen bin ich immer mindestens 2 Stufen auf einmal mit großen Luftsprüngen und so weiter. Und ich bin wie immer diese Treppe hochgerannt und bin mit einem richtig gewaltigen Satz mit meinem Kopf, also von oben, wie heißt das? Stirnplatte?
Schädelplatte.
Schädelplatte, nicht Stirnplatte, die Stirn ist vorne, die Schädelplatte. Voll in das komplett geöffnete Fenster, weil keine Ahnung, Fenster putzen oder irgendwas. Es stand richtig auf, genau gegen und so richtig zusammengesackt. Und danach habe ich Monate, wenn nicht Jahre lang, wann immer ich diese Treppe hochgegangen bin, den Blick nach oben gerichtet.
Weil ich konnte, du Sorge hattest, dass es wieder offen stehen könnte. Ja,
also unwillkürlich. Nicht so, oh, es könnte offen sein, sondern einfach aus archaischer Angst vor diesem Erleben. Das war wirklich ein ordentlicher Rums. Hatte ich jetzt vor 2 Tagen gerade wieder. Da bin ich, wir haben so ein automatisches Garagentor. Und ich mache es immer so, dass ich noch während ich in der Garage bin, schon so lässig auf den Knopf drücke und dann durch die sich schließende Garage hinausgehe. So ein Spleen, weiß nicht, so als wenn ich irgendwie so ein.
Das wärst du ein Jana Jones, du würdest noch deinen Hut da hinterherziehen.
Ja, oder als würde ich in so einem Western sein und noch den Typen noch so im Vorbeigehen noch lässig wegerschießen. So fühle ich mich da. Das sind meine hellen Taten des Alltags.
Und da hast du dich dann aber verschätzt.
Nee, habe ich nicht, weil das hat man im Blut. Das sind ja diese Sachen, die machst du automatisch und du weißt genau, wann, genau wie du meinst, du siehst den Laster und du weißt, es ist keine Zeit mehr, aber du weißt genau, was du dir erlauben kannst und was nicht, wann kannst du noch über die Straße gehen und wann ist es auch schon so, man würde ja auch dann nicht mehr vor einem herannahenden Auto über die Straße gehen, wenn man es eigentlich noch schafft, wenn es aber sozusagen, ich sag mal, eine unhöfliche Nähe wäre.
Ja.
Wenn es so ein bisschen schon kribbelt. Und man auch weiß, für den Autofahrer ist es vielleicht auch einfach scheiße, wenn er in diese Situation kommt, das Gefühl hat, vielleicht muss ich abbremsen. Deswegen lässt man immer so ein bisschen Puffer. Und jetzt war es aber einfach so, dass ich beim Rausgehen entdeckt habe, dass vor der Garage noch was stand, was in die Garage muss. Dann habe ich nochmal drauf gedrückt, dann hält das Garagentor an. Und wenn man dann nochmal drauf drückt, dann geht es aber wieder auf. Und das wollte ich auch nicht. Und deswegen habe ich es nochmal gedrückt und nochmal angehalten, damit es beim dann abermaligen Drücken auch wirklich wieder zugeht. Dann habe ich das reingeschoben, bin rausgegangen, es war halt aber noch ein bisschen gekippt und dadurch war die vertraute Zeitspanne, die ich zur Verfügung hatte, nicht richtig. Und das Ding hat mir so auf den Kopf gedonnert und ich bin zusammengesackt. Ich weiß nicht, ob ich einen Moment da wirklich am Boden lag. Musste mich richtig sammeln und bin aufgestanden und konnte einfach eine halbe Stunde lang, kam ich nicht mehr klar, weil ich so. War richtig krass.
Also du hast richtig auf dem Boden gelegen danach?
Ja, ja.
Wow, okay.
Das hat so gerumst, Alter. Und ich habe da auch, es ist gar keine Beule, aber richtig, ich merke es jetzt auch noch hier. Ja, das war keine Nahtoderfahrung, aber auch unangenehm. Und jetzt ist es auch so, dass ich mich doch vergewissere, dass das Garagentor richtig steht, bevor ich meinen lästigen Clint Eastwood-Move mache.
Ja, manche Fehler macht man auch nur einmal.
Ja, und das ist, finde ich, so geil, dass man die so. Du machst so viele Dinge am Tag, machst du automatisch. Und so viele Dinge machst du im Kleinhirn sozusagen, arbeitest du weg, ohne drüber nachzudenken. Und wenn es da eine Störung gibt, in diesen Selbstverständlichkeiten, ich glaube, das ist für ein Gehirn und für die ganze Psychologie irgendwie ein krasser Stress.
Ja, aber da kann man sich bestimmt auch dran gewöhnen mit der Zeit, kann ich mir vorstellen. Also, dass ja, du dann irgendwann vielleicht machst du den Fehler doch noch ein zweites Mal. War denn die Fensterstory, war das deine einzige Nahtoderfahrung?
Das war nicht gefährlich, das hat nur scheiße wehgetan. meine richtige Nahtoderfahrung fand statt bei einem meiner wenigen Besuche im Volksparkstadion, so hieß früher und auch heute wieder,
glaube ich. Heute wieder.
Das Stadion des Hamburger Sportvereins. Und, weiß ich nicht, als Kind muss man offensichtlich hin und wieder mal ein Fußballspiel besucht haben, sonst ist man nicht richtig.
Ein Initiationsritus.
Ja, also ich war nie so richtig der Fußballbegeisterte und vor allem nicht Stadiongeher. Das fand ich immer doof. Dann sitzt du da und es gibt keine Zeitlupe. Das ist so krass. Das ist so krass.
Und überhaupt alles ist so weit weg.
Wenn ein Tor fällt, ist es so unspektakulär, weil vielleicht hast du es gar nicht gesehen, dann ist ein Tor gefallen, dann zappelt irgendwo der Ball im Netz, dann laufen da vier Leute idiotisch zur Fahne. Es sieht gar nicht cool aus, es sieht gar nicht, sondern die laufen einfach so, hey, yeah, wie man das selber vom Bolzplatz kommt.
Naja, aber dafür sind dann 60.000 Menschen, die sich da potenziell drüber freuen.
Ja, das stimmt schon, und aber das, was man auf dem Spielfeld sieht,
ja,
ist einfach so krass viel blöder und lamer. Und wenn man als Kind da ist, dann checkst du ja auch nicht das Spiel. Das heißt, du siehst einfach nur, oh, so wie Leute mit wenig Kenntnis Fußball gucken. Oh, der läuft aufs Tor zu, jetzt passiert vielleicht was, aber du siehst nicht, wie es sich verschiebt und hast halt gar keinen Blick dafür. Deswegen war es einfach immer eher langweilig und das Drumherum war ein bisschen cool. Und von einem dieser Spiele auf dem Rückweg zum Parkplatz, das ist ja irgendwie eine riesen Anlage da drumherum. Ne? Du gehst so kilometerweit über irgendwelche Brücken und Wege und weiß ich nicht. Und wenn da so 60.000 Leute gleichzeitig das Stadion verlassen, ist auch beeindruckend logistisch. Und da war ein riesengroßer Weg, so eine Brücke, glaube ich, und der ging dann zu einer gigantischen Steintreppe hin. Und wir sind alle hingelaufen und ich war jung und dynamisch und habe meinen Körper nicht gespürt und bin nicht nur hüpfend, habe mich fortbewegt, sondern auch noch rückwärts. Und ich habe irgendwie mit den Leuten, die da sozusagen die anderen, die zu meiner Gruppe gehörten, angeguckt, die sich miteinander unterhalten haben und bin so rückwärts gegangen. Und irgendwann sah ich meinen Vater, wie er rief, Benny, stopp, völlig entsetzt. Und es ist gar nicht so wahrscheinlich, dass man in so einer Situation wirklich anhält. Aber irgendwie hat sein Kommando sehr gut gewirkt. Und meine Hacken waren schon über dem Abgrund.
Wow.
Und ich bin so verharrt. Und wenn ich in der Art und Weise weitergegangen wäre.
Ein Schritt mehr wahrscheinlich hätte gereicht.
Ich glaube, das hätte ziemlich bestimmt zum Tod geführt.
Wow.
Das war eine so steile, hohe Treppe. Und wenn ich mit diesem Moveset da lang gejettet wäre. Also vielleicht wäre ich auch einfach nur ein bisschen ein paar Treppen runtergerollt und so, aber ich glaube, das war, und das hat mich richtig mitgenommen. Als ich das gesehen habe, war ich echt so, oha.
Wie alt warst du da?
Nicht alt, weiß ich nicht. Ich schätze 8.
Okay. Wahrscheinlich hast du als 8-Jähriger auch einfach irgendwie an der Stimmfrequenz deines Vaters erkannt, fuck, shit is getting serious.
Er hat mich richtig in Stasis versetzt.
Ja.
Das war ganz erstaunlich.
Nun muss man auch, wenn man deinen Vater nicht kennt, sagen, dass ich, auch wenn ich es nie gehört habe, sicher bin, dass er auch ein autoritäres Organ an sich haben kann, wenn er will.
Ja. Nicht? Aber ja, aber irgendwie, dass man, weil ich hatte keine Ahnung, dass irgendwas droht. Also es hätte auch sein können, duck dich oder weil da ein Habicht kommt oder keine Ahnung was. Das fand ich erstaunlich, dass das so gut geklappt hat.
Ja, Gott sei Dank.
Also einmal hat er mein Leben in Gefahr gebracht, als er mich losgelassen hat auf der Aussichtsplattform. Einmal hat er mein Leben gerettet. Das ist.
Ihr seid quitt, also. Also im Grunde ist es so, als hätte er deinem Leben nie irgendwas Gutes oder Schlechtes getan. Außer dich zu zeugen. Außer,
dass er mich in die Welt gesetzt hat, ja, genau.
Ja.
Und auch noch ein paar andere Dinge, die meistens hauptsächlich eigentlich alle gut waren. Aber, aber nicht auf diesem Level. Ja, gut.
Okay,
ja.
Gut gemacht, Papagildemeister. An dieser Stelle Props. Und wenn deine Mutter soweit ist mit in der aktuellen Folge, gib dem Mann doch mal einen Kuss. Das hat er sich verdient. Und dann eine kleine Backpfeife für das Runterschmeißen von der Plattform.
Er hat mich nicht geschmissen.
Kennen Sie die Geschichte eigentlich oder hat er das so? Mama, sagen wir das aber nicht.
Natürlich kennt er das, kennt sie das, aber erstaunlich schon auch, damals gab es irgendwie keine Handys. Also ist er mit mir einfach ins Krankenhaus gefahren, hat mich dann vom Krankenhaus zu Hause wahrscheinlich angerufen, hat gesagt, ja, wir kommen später, das Kind muss noch genäht werden.
Es ist mir aufglitscht. Okay, pass auf, zweite Nahtoderfahrung. Das war aber auch so eine Variante, wo mir erst im Nachhinein auffiel, was da gerade hätte passieren können. Es war Sommer, ich war 15, ich habe gerade ein neues Fahrrad bekommen, ganz brandneu. Und mein altes Fahrrad hat sich unter anderem dadurch ausgezeichnet, dass man immer ziemlich heftig an der Bremse ziehen musste, damit überhaupt irgendeine Bremsleistung zu merken war. Das war wirklich alt und old und konnte nicht mehr so viel. Und ich bin mit meinem neuen Fahrrad auch viel zu schnell so eine 30er-Zone lang gefahren und musste abbiegen links auf den Fußgängerweg und also ich bin auf eine 50er-Straße zugefahren. Für dich, Benni, das war der Hermann-Löns-Weg quasi an unserer alten Schule vorbei Richtung Erdkampfsweg hoch.
Ja.
Und ich wollte in den Wacholderpark fahren. Und ich fuhr natürlich freihändig, weil ich konnte und ich habe.
Ist das geil, oder? Freihändig fahren ist das Geilste.
Ja, aber das, finde ich, macht auch weniger Spaß, seitdem man sich seiner Sterblichkeit bewusst ist.
Ich mache das trotzdem immer noch gerne. Das ist so ähnlich wie der Clint Eastwood-Move.
Ja, ich würde das langsam mal lassen. Vielleicht hilft dir jetzt meine Geschichte dabei. Es war nämlich so, dass dieses Fahrrad auch so eine Trinkflaschenhalterung hatte, was ich gar nicht gebraucht habe. Aber ich dachte mir, jetzt habe ich eine Trinkflaschenhalterung, da muss ich natürlich auch eine Trinkflasche dabei haben. Ist ja auch warm draußen. Und dann ist es so gewesen, dass ich freihändig fuhr, diese 30er-Straße lang, und dann mit der rechten Hand, das ist wichtig, die Flasche nahm, um beim Fahrradfahren heraus zu trinken. Ich hatte gar keinen Durst, aber ich...
Es ist lässig, es ist super lässig. Ich war immer ein bisschen neidisch auf diese Trinkflaschenhalterung.
Ja, und ich hatte so eine und ich war ein bisschen Show-off-mäßig unterwegs und wollte zeigen, Alter, ich habe jetzt hier eine Trinkflasche beim Fahrradfahren. Mega geil. Und dann musste ich...
Und die andere Hand trotzdem nicht am Lenker.
Doch, also erst nicht. Und dann habe ich aber gesehen, ich muss jetzt gleich mal links abbiegen und fuck, ich bin viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell. Und dann habe ich mit meiner einzigen freien Hand an die Handbremse gefasst. Wie gesagt, mein Körper war noch Muscle Memory mäßig darauf geprägt, viel zu doll zu ziehen. Hab da gezogen. Es war die Vorderradbremse,
die
sofort stehen blieb. Also
ich weiß, was passiert.
Ähnliches Konzept wie als einfach der LKW mein Fahrrad meine Geschwindigkeit gestoppt hat. Also einfach, dass mein Vorderreifen aufgehört hat zu fahren. Ich war weit über den Lenker rübergeflogen und lag dann wirklich. Bin so über die Straße geschlittert, mitten auf dem Erdkampfsweg, also die 50er Straße, wo natürlich 60 gefahren wird. Und mein Glück war, und deswegen eine Nahtoderfahrung, keine Todeserfahrung, die Ampeln hatten gerade rot. Das heißt, es war irgendwie früher Nachmittag, also da war generell schon viel Verkehr. Aber dadurch, dass die Ampelphase auf meiner Seite war, war halt in dem Moment, wo ich auf die Straße schlitterte, hätte kein Auto reagieren können.
Wieso bist du geschlittert?
Na, weil ich halt sehr schnell war und durch diese kinetische Energie beim Rüberfallen bin ich so seitlich.
Ich dachte, du bist mit dem Fahrrad geschlittert.
Nein, nein, nein.
Das Fahrrad ist gestoppt und du bist über den Lenker.
Mein Fahrrad hätte es überlebt, auch wenn da Autos gewesen wären. Das war noch schön am Ende dieser 30er-Zone. Und ich lag aber mitten auf der Straße, so fast auf dem Mittelstreifen. Also ich bin da einmal so quer rübergerutscht, weil ich so schnell war.
Geil. Hast du ordentlich was aufgeschüttet?
Mein ganzes Bein war mehr oder weniger offen. Das war unangenehm beim Baden hinterher, erinnere ich noch. Und dann bin ich auch so schnell von der Straße wieder runter und habe dann so 3-4 Mal geatmet und dachte, ey, fuck. Oh, fuck. Das hätte ja richtig übel ausgehen können. Also wenn einfach die Ampel nicht rot gewesen wäre, dann wären minimum 4 Autos über mich rübergefahren. Einfach über mich rüber.
Meine Güte. Und weißt du was, wo du das jetzt sagst? Mir ist exakt dasselbe passiert. Ganz genau. Und es war, ich weiß nicht, ob es dümmer oder weniger dumm oder exakt genauso dumm war. Ich wollte nicht lässig sein, aber es ist, ich habe eine Zeit lang mit sehr viel Passion Magic the Gathering gespielt.
Ja.
Das Kartenspiel, bei dem man extrem viel Geld dafür ausgibt, sich immer mehr Karten zu sammeln und sein Deck zusammenzubauen. Und irgendwann kam ich dahinter, weil zwei Freunde von mir da spielten, dass es ein vergleichbares Spiel auch von Star Trek gibt. Und wie ihr alle wisst, bin ich ein großer Star Trek-Fan. Und dann bin ich in das Spiel auch mit eingestiegen. Das Spiel ist ungleich komplexer als Magic und noch weniger Leute spielen das. Magic haben alle in der Klasse gespielt, aber das konnte ich nur mit diesen beiden spielen. Und trotzdem habe ich auch in dieses Spiel sehr viel Geld rein investiert. Und Bei diesen Spielen ist es so, es gibt immer so eine Art Grundedition und da hast du so einen Pool an Karten, mit denen du, wenn du da welche von hast, kannst du super mit spielen und mit der Zeit kommen aber immer mehr Erweiterungen. Dann kommt irgendeine neue Edition, hier sind 200 neue Karten, du kannst dir in Paketen zu je 15 kaufen, zahlst dafür viel Geld und dann musst du Glück haben, dass du immer neue bekommst. Und es gibt bei diesen Spielen Karten, die du an jeder Ecke sozusagen kriegst, die super, super häufig gibt. Karten, die etwas weniger häufig sind und sehr, sehr rare Karten. Das ist das Konzept und die raren sind natürlich auch die stärksten und besten. Und neben dem Spiel, und man will die starken Karten haben, ist auch immer so ein bisschen so ein Gefühl von, du willst sammeln. Und gerade als Star Trek-Fan willst du halt den Captain Picard haben und Data haben und so. Und das muss einfach, das schockt dann noch mehr und zieht dann noch mehr Geld aus der Tasche. Und am Tag, als die neue Erweiterung herauskam, und ich hatte keinen von der Hauptcrew bis dahin gehabt, bin ich zum Ohlsdorfer Bahnhof gefahren, zu damals, wie hieß es?
Oh, ich weiß genau, welcher Laden, da oben auf dem Bahnsteig. Ach,
Dragon's Eye oder so ähnlich, genau, oben auf dem Bahnsteig. Ich glaube, es ist Dragon's Eye, also Auge. Und habe mir die ersten Pakete gekauft. Und ich glaube, ich wollte sie zu Hause aufmachen, habe es aber nicht ausgehalten. Und habe das allererste Paket aufgemacht und die erste Karte, die ich rausgezogen habe, war Captain Picard.
Oh mein Gott.
Und ich habe mir deswegen das so lange herbeigeleitet, um deutlich zu machen, was das für eine Bedeutung für mich hatte. Denn was ich gemacht habe, ist, dass ich mit meinem Fahrrad mit hoher Geschwindigkeit zu meiner Haustür gefahren bin, vor mein Haus gefahren bin und mich ernsthaft so sehr darüber gefreut habe, dass ich mit meiner Faust eine Jubelgeste gemacht habe, ganz schnell gefahren bin, weil ich so gepusht und gehypt war und dann mit der anderen Hand die Vorderbremse gezogen habe.
Vor Euphorie.
Und jubelnd bin sofort zum Stehen gekommen, über meinen Lenker gefallen bin und volle Möhre auf die Fresse geflogen bin. Das ist einfach so richtig wie im Comic. Einfach rums, einfach vorne über. Ich habe mir irgendwie mich nicht schlimm verletzt, aber ich habe mich so doof gefühlt in dem Moment.
Alles nur wegen Star Trek. Gefährlich.
Das fiel mir nur ein, weil du das genauso gemacht hast. Eine Hand, deswegen, also das freihändige Fahren ist gar nicht das Problem, das einhändige Fahren und Bremsen. Aber warum ist das eigentlich so? Warum kann dein Körper mit einer Seite nicht das abfedern, wenn die zweite Hand dran ist, aber schon?
Weil du, wenn du mit beiden Händen am Lenker bist, und ja, dann diese Fliehkraft nach vorne bekommst durch das Abbremsen, ja, du dich ja mit beiden Händen gleichermaßen so vom Lenker abdrücken kannst, dass du quasi das ausgleichen kannst. Wenn du nur eine Hand am Lenker hast, dann kannst du dich ja mit der linken Hand deinen Körper ja gar nicht abfedern und dann fliegst du natürlich über die Seite nach vorne.
Es geht also nicht um die fehlende Kraft, sondern um die Unausgeglichenheit.
Genau.
Denn es war wirklich, ich war machtlos. Es war so, als hätte irgendjemand ein Riese meinen Körper genommen, der Hulk, und mich einfach in eine Zimmerecke geschmissen. Ja. Es war so, ich bin raus, ich habe keine Kontrolle mehr. Unmittelbar, direkt, hart. Krass, das fällt mir ein. Und wenn du erzählst, mir fallen immer mehr Sachen ein. In Frankreich hatte ich ein Fahrrad ausgeliehen, die Geschichte ist auch sehr kurz. Und das war das erste Mal, dass ich ohne Rücktritt gefahren bin.
Oh, gefährlich.
Und das wurde mir nicht gesagt, glaube ich, vorher. Oder keine Ahnung, ich wusste es auf jeden Fall nicht. Und dann sind wir einen sehr steilen Berg plötzlich runtergefahren. Und ich kriegte immer mehr Geschwindigkeit. Und wenn du bremst und in den Leerlauf gehst, dann wird man panisch. Wenn man irgendwie als 12-Jähriger in Frankreich ist und einen großen Berg runterfährt. Und dann bin ich einfach ausgerollt. Und ich konnte nicht bremsen. Ich konnte auch nicht mit den Händen. Ich war sozusagen paralysiert. Und dann bin ich den ganzen Berg weiter, 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 immer schneller und bin über eine Straße rüber, wo zum Glück auch kein Auto kam, und habe einen ganz, ganz langen Bogen auf so einen Grünstreifen gemacht und immer weiter, bis ich einfach so zur Seite mich hingelegt habe. Aber weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, die Handbremsen zu benutzen.
Okay, also ich sag mal, aus so einer darwinistischen Sicht heraus wäre da dein Tod jetzt nicht unerklärlich gewesen, sag ich mal.
Ich bin einfach in Panik verfallen, weil ich nicht bremsen konnte. Und dann hast du diesen Kontrollverlust. Du bist in einer hohen Geschwindigkeit, du kennst die Situation vom Fahrradfahren, du kannst es kontrollieren und wenn dir die Kontrolle genommen wird, dann tiltest du durch. Ich zumindest.
Wie so ein Reh auf der Landstraße, was im Scheinwerferlicht einfach erstarrt und deswegen getroffen wird.
Genau.
Ich habe noch eine dritte Nahtoderfahrung. Da war eigentlich nicht mein Leben in Gefahr, aber es fühlte sich so an, als wäre es. Der Fall, die Geschichte kennst du auch. Da war ich 2004 mit einer Bande von anderen Jungs, wir waren gerade so alle 18, also ekliges Alter eigentlich.
Ekliges Alter, an der Tat.
Wirklich ekliges Alter. Da waren wir an der Ostsee auf dem Campingplatz, weil die Familie eines Freundes da einen Wohnwagen hatten. Da waren wir da mit 6, 7 Jungs. Und da sind wir natürlich, haben uns viel mit dem Thema Alkohol beschäftigt. Und da sind wir dann eines Abends nach langen Studien, wie Alkohol auf unser 18-jährigen Körper so wirkt, da durch die Gegend getapert und haben entdeckt, dass da an der Promenade ein Trampolin steht, welches man tagsüber gegen Eintrittsgeld betreten kann, für Kinder eigentlich eher. Aber nicht so ein kleines, langweiliges Trampolin, sondern das waren sich jeweils 4 gegenüberliegende Trampolin-Dinger, wo man auch wirklich, wirklich richtig hoch hüpfen konnte.
Die kenne ich. Toll sind die.
Und die waren gesichert, sowohl für die Leute, die da springen, als auch für Leute, die da nicht unbefugt rein sollen, mit so einem Stoffnetz. Und wir hatten irgendwie ein Taschenmesser dabei und haben Loch in dieses Stoffnetz reingeschnitten, um dann da nachts betrunken da waren wir, glaube ich, 4, 5 Leute, 4, 5 heranwachsende junge Männer, aufgepumpt vom Alkohol. Und dann sind wir da wild rumgehüpft. Und das hat super viel Spaß gemacht. Und was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist immer so vom ersten Trampolin aufs zweite, aufs dritte, aufs vierte, zack, ins Netz und dann wieder zurück. Das fand ich richtig toll. Und da musste man, weil das aber eine relativ große Anlage war, auch echt Speed aufbauen, um da hinzukommen und diese Strecken springen zu können. Und entsprechend war man hoch und mit relativ hoher Geschwindigkeit unterwegs. Und dann kam es, dass ich wieder diesen Stunt gemacht habe, der vorher 3-mal gut ging. Und nun leider aber an der Stelle im Netz landete, exakt da, wo wir unten aufgeschnitten haben, um da reinzukommen. Und ich bin dann quasi auf dieses Gestell, auf den Rand von diesem natürlich massiven Metallgestell, weil das muss natürlich einiges aushalten, wenn da 8 Leute gleichzeitig hüpfen dürfen, offiziell, bin ich genau aus einer relativ hohen Höhe mit Geschwindigkeit mit meinem Rücken hinten drauf geknallt auf das Gestell. Und ich habe
Batman und Bane.
Ja, also, ich kann mir gut vorstellen, wie Batman sich gefühlt hat bei Bane, weil ich habe erstmal, und das ist, glaube ich, wirklich nicht übertrieben, 1 Minute lang nicht atmen können. Ich habe immer so versucht, Luft in meine Lunge reinzuziehen, aber es ging nichts rein. Und ich konnte natürlich entsprechend auch nicht kommunizieren. Und ein Gott sei Dank, ein guter Freund war geistesgegenwärtig genug, sich irgendwie hinter mich zu setzen, um meinen Oberkörper hochzuhalten, was hilft beim Durchatmen. Und ja, ungefähr 1 Minute lang, oder vielleicht waren es auch nur 40 Sekunden, die mir länger vorkamen, habe ich einfach gar keine Luft atmen können. Und das war echt, echt gruselig. Erstens war ich in meinem Leben noch nie so schnell nüchtern. Und,
ja, das kenne ich auch.
Und so dankbar dafür, dass dieser entsprechende Freund dabei war, auch wenn das natürlich aus seiner Sicht, er war bestimmt auch total hilflos, so vom Gefühl her. Aber das war genau das Richtige. Einfach, also wenn ihr das da draußen hört und seid dabei, wenn jemand genau das passiert, was ich gerade erklärt habe, haltet seinen oder ihren Oberkörper hoch. Das hilft beim Atmen und das beruhigt auch irgendwie so körperliche Nähe zu haben. Das war aufregend. Und mein Rücken war völlig zerschunden. So.
Oh, Alter. Aber das würde heute wahrscheinlich auch anders ausgehen.
Jetzt gerade fällt mir zum allerersten Mal auf, dass natürlich die Betreiber nicht wussten, dass da ein Loch im Netz ist und da am nächsten Tag wahrscheinlich wieder einfach Leute gesprungen sind. Ich weiß nicht, wie offensichtlich das war, dass da ein Loch drin war. Shit.
Aber Moment, wieso? Das Netz ist doch am Rand. Das ist doch sozusagen das Außennetz.
Ja, genau.
Das Sicherheitsnetz. Eigentlich wird da ja nicht gegengesprungen.
Ja, weil ich, also eigentlich, ja.
Ja. Oh, scheiße, Alter. Aber das ist ein erstaunlicher Effekt, den ich häufig beobachtet habe, wie schnell man nüchtern wird, wenn irgendwas schief geht. Wenn man sich entweder wehtut oder wenn es irgendeine dramatische Situation gibt. Dass man, wie krass klar man dann ist, dass das Adrenalin einfach das alles überschreitet. Ja, ne?
So ist es. Dass man dann nur noch funktioniert. Adrenalin
sagt, Alkohol raus, hier kommen jetzt die Erwachsenen und müssen jetzt mal kurz was klären.
Das funktioniert nahezu immer, außer wenn man in Frankreich einen Berg runterfährt und vergisst, dass ein Fahrrad auch Handbremsen hat.
Da war einfach zu viel Adrenalin, glaube ich. Da hätte ich ein bisschen Alkohol gebraucht.
Das kann sein. Das waren meine Nahtoderfahrungsgeschichten.
Erstaunlich.
Wie haben sie dir gefallen?
Ganz gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass die mich auch so ein bisschen, zum einen, dass sie bei mir auch selber erfahrungslos triggern und zum anderen mich auch so ein bisschen ins Grübeln bringen darüber, wie man sowas wahrnimmt und verarbeitet und was das eigentlich mit einem macht. Und ob das eigentlich, oh, ich weiß auch nicht. Also krass ist halt, die Sachen, die eigentlich mich heftiger tangiert haben als meine eigenen Erfahrungen, die waren jetzt ja, also das mit dem HSV-Stadion, das war schon krass, aber jetzt nicht so krass, weil ich körperlich unversehrt war und es nur ein Schreck war. Ist, wenn das irgendwie anderen Leuten passiert.
Also ich habe einmal, wenn man selber dabei ist, meinst du?
Ja. Oder
nur wenn man davon hört, reicht das schon?
Ich habe mal gesehen, ich habe mal gesehen, wie einer vom Bus angefahren wurde und 5 Meter durch die Luft auf die Straße geschleudert wurde und ich nicht weiß, ob er das überlebt hat. Da war ich in der 5. Klasse auf dem Weg zum Theaterausflug und hinterher hat die Lehrerin gesagt, okay, wer möchte, kann jetzt nach Hause gehen und die anderen dürfen noch mit mir ins Theater. Und dann waren ich und 5 andere Leute im Theater und weil wir zu spät kamen, durften wir in die VIP-Lounge. War richtig geil.
Das ist für eine Reaktion auf Unpünktlichkeit. Sie sind zu spät, bitte kommen Sie zu unserem Special-VIP-Raum.
Wir hatten einen guten Grund. Und durften dann halt nicht mehr ins Parkett, weil das gestört hat. Und dann haben die gesagt, ja komm, hier oben ist noch frei, setzt euch da rein. Dann saßen wir da oben auf diesen Königssessel. Ja, trotzdem war das krass, das zu sehen.
Glaube ich.
Wie der durch die Luft flog. Es wirkte auf mich als wäre der auf der Flucht gewesen, wie so eine Art Dieb. Der raste aus dem Ausgang des Bahnhofs raus, guckte sich nicht um, war so richtig in Panik am Weglaufen, raste genau auf die Straße über den Zebrastreifen mit hoher Geschwindigkeit. Der Busfahrer hatte keine Schuld aus meiner Sicht. Das 5-klässlerigen Ich, 10-jährigen Ich. Und dann hat ihn das erwischt. Und in der Scheibe des Busses war komplett so ein Riss drin, von unten bis oben. Gott. Und da war auch Blut im Spiel. Also, und das Schlimmste in der Hinsicht, was ich jemals erlebt habe, ist gar nicht so lange her, das ist vor 2 Jahren passiert. Habe ich vielleicht auch schon mal erzählt. An der Stresemannstraße, da bin ich du kennst sie, die Bernstoffstraße, die sehr lang ist, hochgegangen und am Ende kommt man auf eine sehr große Verkehrskreuzung. Ja. Aber ich konnte sie nicht einsehen, weil da noch so ein Gebüsch irgendwie davor war. Und plötzlich hörte ich einen riesigen Rums und es war so ein schöner Sommertag und die gesamte Akustik hat sich plötzlich verändert. Der Straßenverkehr hörte auf, die Leute hörten sich anders an, es war eine krasse Stille plötzlich. Und dann sah ich auch irgendwie, wie Leute sich wegbewegt von dort. Und ich dachte tatsächlich einen Moment, da hat jetzt irgendjemand gerade jemanden erschossen auf der Straße. Es war genau so ein Gefühl von irgendwas ganz Schlimmes ist gerade passiert. Und dann begann ein Schrei, wie ich ihn noch nie gehört habe. Und ich habe 2 Geburten miterlebt. Also eine Mischung aus Verzweiflung, Schmerz und Fassungslosigkeit aus dem tiefsten Inneren der Eingeweide. Und dann wurde dieses Schreien immer leiser und leiser und wurde zu einem kläglichen Jammern und verstummte dann und es war plötzlich komplett still und ich hatte nichts gesehen, weil ich immer noch die Bernstoffstraße entlang ging. Und da ist eine Frau, und das ist der Klassiker bei diesen Sachen, eine Frau mit ihrem Fahrrad korrekt über die Straße gefahren und ein LKW ist neben ihr gefahren und abgebogen und hat sie nicht gesehen, weil der LKW oben sitzt und das irgendwie nicht im Blickfeld hat. Das ist so einer der Hauptprobleme. Und die ist ihm einfach zwischen die Räder mit ihrem Fahrrad geraten und hing dann, hatte sich dann da verkeilt. Ich habe hinterher herausgefunden in den Nachrichten, dass sie es überlebt hat, sie ins Krankenhaus gekommen ist und es gar keine schlimmen Verletzungen waren. Aber das hat mich nicht mehr losgelassen. Das ist war wie so eine Kriegserfahrung. Das war so krass, weil ich sowas in echt noch nie von einem Menschen gehört habe. Es hörte sich an wie, ich weiß, dass ich jetzt sterben werde und es fühlt sich schlimm an und es tut weh.
Boah, Alter. Krass.
Das hat mich mitgenommen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, sowas habe ich Gott sei Dank noch nie erlebt. Ich habe selber mal, glaube ich, für eine Nahtoderfahrung gesorgt. Ich habe auch mein Kind angefahren auf dem Fahrrad. Mit dem Auto.
Mit Oha.
Das,
Und wie hast du darauf reagiert?
Schockiert. Da hatte ich gerade frisch meinen Führerschein neu. Und ich bin im Übrigen, fällt mir gerade auf, genau dieselbe Straße mit dem Auto dann hochgefahren, wo ich Jahre vorher mit dem Fahrrad fast gestorben wäre. Also auch Hermann-Lenz-Weg.
Wie hieß er? Ach nee, die Geschichte. Ich dachte, das ist schon wieder die Matthias Hoffmann-Geschichte.
Nein. Die
das ist so wie The Ring oder so. Irgendwie so ein Consciousness dieses kleinen Kindes, das überfahren, wo sich immer neue Kinder überträgt. und ihnen diese Geschichte nacherzählt.
Nee, das war dann nicht so, aber ich bin dann mit dem Auto zur Schule gefahren, was richtiger Bullshit war, weil ich 7 Minuten mit dem Fahrrad fahren musste damals, um zur Schule zu fahren. Aber ich hatte einen Führerschein, ich hatte ein Auto zur Verfügung und ich hatte irgendwie vorher Freistunde gehabt, war zu Hause und wollte dann nicht nochmal mit dem Fahrrad hinfahren, bin mit dem Auto dahin gefahren. Und es war Herbst, es war dunkel. Oder nein, dunkel war es natürlich nicht, es war so mittags, aber es war so ein dunkles Wetter, so nasses Herbstwetter halt. Und ich bin schon tatsächlich nur 30 gefahren. Normalerweise fährt man ja nicht 30 in der 30er-Zone, sondern eher so 40. Aber ich bin wirklich eher 30 oder knapp unter 30 gefahren. Und dann ist mit Mal, auf der rechten Seite standen ganz, ganz viele parkende Autos. Und da ist dann mit Mal einfach ein Kind, was Schulschluss hatte, mit dem Fahrrad, ohne zu gucken, mir direkt vors Auto auf die Straße raufgefahren. Und ich habe sie am Vorderreifen erwischt und umgefahren. Und das Erste, was ich feststellen musste, ist, dass ich eine schlechte Gefahrenbremsung gemacht habe, weil eine gute Gefahrenbremsung bedeutet, das Auto ist noch an. Bei einer schlechten ist es halt nicht an, weil du schneller auf die Bremse trittst als auf die Kupplung. Das soll nicht passieren. Auto war aus. Und dann saß ich da, wusste, okay, fuck, ich habe gerade ein Kind angefahren. Ich fahre weg. Also das war einfach mein allererster Impuls. Ich fahre jetzt hier ganz schnell weg. Weil ich musste mich dieser schlimmen Situation entziehen. Das kann ich, was ist, wenn was passiert ist? Das kann ich nicht sehen, das ist nicht cool. Und dann habe ich das aber natürlich logischerweise doch nicht gemacht und bin dann ausgestiegen und ich habe das Fahrrad des Kindes völlig zerstört. Also der Vorderreifen war so zusammengebogen. Aber ihr selber ist nichts passiert. Es wurde beobachtet von einer ehemaligen Musiklehrerin von dir, die gerade draußen stand und geraucht hat, die gleich dazu kam. Das war halt auch wieder direkt vor der Schule. Ja, und dann bin ich irgendwie mit dem Kind noch zusammen ins Schulsekretariat. Dann haben wir da die Eltern angerufen und ich habe dann noch gewartet. Und ja, danach hatte ich, glaube ich, Geschichte. Konnte aber nicht gut aufpassen. Stand noch ziemlich unter Schock.
Krass, Alter. Und musstest du irgendwie, hatte kein Nachspiel.
Sie hat mich, wir haben uns danach immer nett in der Schule gegrüßt. Das war so das Nachspiel.
Und wie ist das mit dem Fahrrad geklärt worden, dem Schaden? War da im Auto irgendwas?
Weiß ich nicht, war aber auch egal. Das war ein alter Opel-Kadett.
Ja, aber das Fahrrad war ja ein komplett Schaden.
Ja, aber das war ja auch zu 100% ihre Schuld. Von daher kam da nie was nach.
Ja.
Okay.
Und du hattest, du hattest Schuld, als du selber 30 Meter über die Straße geschlittert bist. Aber ansonsten waren immer die anderen schuld.
Na klar, ich bin ja ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer.
Aber interessant auch, dass du diesen Reflex hattest, der Fahrerflucht.
Das war wirklich der allererste Impuls.
Das spricht ja dafür, dass das der allererste Impuls bei sehr vielen ist, denn sehr viele Menschen sind weniger integer als du. Und dass viele dann auch danach handeln. Und man denkt immer, um Gottes Willen, wie kann irgendjemand Fahrerflucht begehen? Aber wahrscheinlich ist es bei vielen einfach wirklich in dem Moment die Panik. Und hinterher ist es dann Scham vor der Fahrerflucht und weiß ich auch nicht.
Es ist, glaube ich, auch gar nicht mal so selten, dass Fahrerflüchtige sich häufig dann irgendwie einige Stunden später melden. Von alleine melden.
Ja.
Wenn man echt irgendwie Weil Zeit hat, genau, den dann, Schock zu fahren. Ja. Ich glaube, es gibt da auch so eine gewisse Kulanzzeit, wo man dann keine schlimmen Strafen befürchten muss. Ich glaube, das ist tatsächlich gesetzlich geregelt, dass wenn du dich innerhalb von, keine Ahnung, 12 Stunden oder so von alleine meldest, dann wird dir das nicht als Fahrerflucht ausgelegt, sondern das wird schon berücksichtigt, dass Leute in Schocksituationen nicht rational handeln.
Also es gab bestimmt noch andere Momente in meinem Leben, in denen ich unter Schock stand aus verschiedenen Gründen, weil man irgendeine Nachricht bekommen hat, weil man irgendwas erfahren hat und so, aber das sind jetzt so tatsächlich die Sachen, die mir so körperlich hauptsächlich einfallen. Wir haben viele erstaunliche, erschreckende und interessante Geschichten gehört und was nehmen wir jetzt davon mit?
Guckt auf jeden Fall auch, wenn ihr über den Zebrastreifen fahrt, ob da nicht gerade ein LKW vorbeifährt. Das sollte man mitnehmen. Geht nicht davon aus, dass Fenster, die immer verschlossen sind, immer verschlossen bleiben. Das ist auch so eine nette Lebensweisheit vielleicht. Da kann man was Esoterisches draus machen. Auch verschlossene Fenster können irgendwann mal geöffnet werden. Ihr lieben Pessimisten da draußen.
Ich würde in die andere Richtung denken. Und ich würde denken, man kann all diese Dinge nicht berücksichtigen. Man kann nicht davon ausgehen, dass alle Fenster, die geschlossen sind, mal geöffnet werden. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass irgendwo ein Kind durchschießt, wo eigentlich kein Kind durchschießen sollte. Und deswegen würde ich sagen, expect the unexpected. Ihr Jonathan Frakes.
Ja, expect the unexpected ist natürlich ein richtig gut durchführbarer Rat. Da kann man sein Leben
ausrichten. Nein, andersrum. Live with the unexpected. Es passiert einfach. Dinge passieren. Dinge gehen schief. Es gibt auch viele Leute, die sterben, ohne dass sie dafür was können.
Aber es plötzlich. Gibt auch sicherlich viele Situationen, die man vermeiden kann.
Na, das stimmt. Das ist sicherlich so. Man soll natürlich umsichtig und vorsichtig sein, aber ein bisschen zu viel Vorsicht nimmt auch ein bisschen Spaß.
Also ich mag gar nicht immer in unserem Podcast gemischtes Hack zitieren, aber es passt gerade so gut. Da hat Tommy Schmidt eine Geschichte erzählt von einem Mann irgendwo in Südamerika, der ein Polizist hingerufen zu einem illegalen Hahnkampf. Und bei den Hahnkämpfen machen die den Hähnen wohl gerne mal so Klingen, Rasierklingen oder so an die Füße, damit die sich noch besser gegenseitig umbringen können. Und der wollte halt sich diesen Hahn schnappen und dabei hat der Hahn zugetreten und ihm irgendeine Beinschlagader aufgeschnitten, ist er tot. Also, Scheiße. Also getötet vom Hahn, vom Kampfhahn. Mit einer Rasierklinge. Ich finde sowas, das hätte theoretisch verhindert werden können. Also ich möchte jetzt dem Polizisten nicht sagen, du bist selber schuld. Aber, wie sie bei Gemischtes Hack sagen, das wird bestimmt Thema auf der Beerdigung sein. So wie
eine Beinschlagader, wie unwahrscheinlich ist das denn auch? Ich habe noch nicht mal davon gehört, dass es eine Beinschlagader gibt. Oh. Also sicherlich gibt es eine Beinschlagader, weil irgendwie muss das Blut da ja hinkommen. Aber Beinverletzungen sind nun echt häufig. Leute werden in die Beine geschossen. Alles Mögliche passiert und die sterben nicht daran. Und dann kommt ein Hahn mit einer Klinge und... Ich hätte auch gedacht, im Bein sind die Adern irgendwie so weit vergraben oder versteckt, dass man da gar nicht so wie an der Hand leicht rankommt. Gibt es auch Leute, die Selbstmord mit den Beinschlagadern machen?
Das wäre auf jeden Fall eine effektive Methode. Gar nicht weit entfernt von den Oberschenkeln jetzt ausgesehen, darüber spaltet sich ja die Aorta, also die Hauptschlagader des ganzen Körpers. Ja. Und ich erinnere noch sehr genau, als ich Führerschein gemacht habe und dafür einen Erste-Hilfe-Kurs besucht habe, hat der Erste-Hilfe-Kursleiter gesagt, wenn in der Arterie vom Bein ein Loch drin ist, dann spritzt das Blut aber mindestens mal 3 Meter da raus, weil da halt so viel Zug hinter ist.
Ja, ist gar nicht so unrealistisch bei Tarantino. Aber wir wollen nicht schon wieder eine Triggerwarnung für unsere Episoden machen. Deswegen wechseln wir jetzt das Thema. Ich fand das ganz, ganz interessant. Ich finde es auch lohnt, sich damit zu beschäftigen. Das ist eigentlich mehr das. Ich will gar nicht jetzt unbedingt sagen, verhaltet euch so und so oder erwartet dies und jenes, sondern einfach, es ist interessant, mit was für Erwartungen man durch das Leben schreitet. Ich habe das fällt mir gerade ein. Ich habe das mal irgendwann in meiner, wenn man so Abiturient ist, dann hat man nur so clevere Bilder im Kopf und Einfälle und denkt, man ist mega der Philosoph. Und ich habe irgendwann so die Erkenntnis gehabt, dass ich dachte, ich bin mein Leben lang über eine Wiese gelaufen und fand das alles gut. Und irgendwann habe ich so eine Brille bekommen, mit der ich gesehen habe, dass da überall Minen liegen. Und als ich nicht wusste, dass die Minen da gelegen haben, konnte ich einfach überall hinlaufen und alles war cool. Und jetzt, wo ich das weiß, muss ich die Brille aber wieder abgeben und weiß nicht, wo die Minen sind, muss mich aber trotzdem weiter fortbewegen.
Weil du weißt, dass sie
kann,
da sind.
Ich kann nichts ändern, aber es ist unsettling irgendwie.
Also, liebe Leute da draußen, kapt eure Diems, so gut es geht. ja. Ich möchte aber gerne noch auf anderen Noten enden, als irgendwelche, als wären wir hier das Ende von Master of the Universe aus den 80ern. Wo immer noch eine Moral am Ende stehen muss. Das ist eigentlich unsere Sache nicht, würde ich sagen. Ich hoffe, wir sind keine moralisierenden Leute. Sind wir moralisieren?
Also, zumindest hast gerade du die Tendenz, alle unsere Videos, die wir irgendwie mit Moderation versehen haben, mit einem Sinnspruch oder einer Weisheit zu beenden.
Ja, aber also vielleicht doch. Ich
bin sowieso relativ moralisiert, deswegen wir sind schon ein bisschen moralisiert. Aber auf sympathische Art.
Ah, hoffe ich doch. Hoffe ich doch sehr. Ich möchte dir eine andere Geschichte erzählen. Darf ich?
Ja, natürlich.
Oder möchtest du? Ich habe das Gefühl, ich habe
nee, ich habe nur, ich habe das Gefühl, wir reden beide, es kann nicht sein, wir können nicht beide viele Redeanteile haben. Vielleicht ist es ausgewogen. Würde mir nur vielleicht wünschen, weil diese Podcast-Folge sehr geschichtenlastig war, dass wir in den restlichen Minuten keine Geschichten erzählen, sondern es gibt ja so verschiedene Arten von Punkten. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Okay, pass auf. Ich möchte eine Sache erzählen. Das ist ein bisschen eine Geschichte, aber auch vielleicht etwas, worüber man dann anschließend weiterreden kann. Ich habe neulich im Fernsehen, ich bin in letzter Zeit Fernsehtyp geworden wieder, nach all den Jahren. Ich seppe durchs Fernsehprogramm, ich gucke in Fernsehzeitungen im Internet, was gerade läuft, ob da was Spannendes dabei ist und weiß bei manchen Sendern schon wieder ziemlich gut, was da einfach an welchem Wochentag läuft. Das ist ganz erstaunlich. Ich liebe First Dates. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt auf Vox. Diese Blind Date Show ist einfach toll. Aber was ich neulich gesehen habe, ich habe das auch in der Fernsehzeitung im Internet gesehen, dass es eine Reeperbahn-Dokumentation auf RTL 2 gab. Und da wurden halt so verschiedene Leute, die im Nachtleben auf der Reeperbahn arbeiten, begleitet. Auch privat begleitet. Also einmal Arbeit auf der Reeperbahn, dann noch privat zu Hause. Zu Hause der eine Türsteher, der irgendwie gerade versucht, seine Frau zu schwängern, und die Drag Queen, wo kurz vorher Hodenkrebs diagnostiziert wurde. Also das war so alles sehr privat und persönlich.
Klingt sehr nach RTL 2.
Klingt sehr nach RTL 2, aber es war gar nicht so krass reißerisch, wie man sich das jetzt vielleicht sofort vorstellt oder wie ich es mir selber vorgestellt hätte. Das war eigentlich ganz spannend. Aber was, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass mich diese RTL 2 Doku über die Reeperbahn zu Tränen rühren wird. Und das hat sie getan. Da war nämlich ein Typ, genannt Schnecke, auch wohl so ein Kiez-Urgestein, habe ich noch nie von gehört, aber der hat wohl auch früher mal Bordates gehabt, ist mittlerweile aber auch schon so um die 60 und versorgt seinen Vater Heini. Der hieß Heini, das war sein Name. Auch ein guter Typ. Und dann hat man aber Schnecke gesehen zu Hause mit seinem richtig süßen Hund. Und dann hat er angefangen, die Geschichte zu erzählen, dass man bei dem Hund irgendwie ein paar Monate vorher hat er irgendwie so einen Knubbel entdeckt, und dann hat man festgestellt, das ist einfach eine Metastase und der Hund ist voller Krebs mit 8 Jahren. Yeah. Und dann haben sie Schnecke begleitet, wie er mit dem Hund zum Tierarzt gefahren ist, wo einfach klar war, dass dieser Hund jetzt eingeschläfert wird. Und das war so furchtbar, es haben sie alles gefilmt, wie der Hund das letzte Mal ins Auto gehoben wird, weil er selber nicht mehr konnte, wie er sich doch nochmal gefreut hat so ein bisschen, dass es jetzt Richtung Gassi gehen geht. Das war so schlimm und ich habe richtig geflennt, wie bei Philadelphia oder Armageddon damals.
Ich habe Philadelphia nie gesehen.
Kannst du das nachvollziehen?
Ich glaube tatsächlich, ich weiß es nicht. Ich überlege gerade, ob es sehr darauf ankommt, wie die Geschichte ist oder wie die Präsentation ist. Denn jetzt, wo du mir diese Geschichte erzählt hast, sehr kurz und zusammengefasst, hat mich die nicht sehr gerührt. Und ich glaube, dich hätte sie auch nicht sehr gerührt, wenn ich die erzählt hätte. Es gibt, glaube ich, Geschichten, die kann man auch schlecht erzählen und sie sind trotzdem rührend, weil sie einfach so heftig sind. Und das jetzt so mit einem Typ, kriegt seinen Hund eingeschläfert und man sympathisiert mit ihm, kann ich mir vorstellen, dass es in der richtigen Machart einem nahe geht.
Plus, man muss natürlich sagen, dass ich auch selber mit dem Hund aufgewachsen bin, die jahrelang immer von mir als meine beste Freundin bezeichnet wurde, wo ich aber auch dabei war, als sie eingeschläfert werden musste und sie im Arm hielt, während so die letzten Lebensgeister aus ihr rausgeflossen sind.
Ja.
Und das habe ich, sowas triggert mich entsprechend natürlich auch ziemlich doll.
Ja, und ich habe 2 Hühner zu Grabe getragen, also.
Ja, aber die haben 3 Tage gereicht, um dann doch humorvoll davon berichten zu können. Dass es doch nicht
irrelevant war. Vielleicht geht das Schnecki ja auch so.
Schnecke. Ja, das wollte ich nur sagen. Unterm Strich bleibt eine RTL 2 Doku über die Reeperbahn, hat mich zum Weinen gebracht.
Erinnerst du noch die Doku über den Penny auf der Reeperbahn?
Ja, also was heißt, ich erinnere dich, ich habe die vor 2 Monaten, glaube ich, gesehen auf YouTube.
Ach krass. Ja, die war auch ganz geil.
Ja, die ist, glaube ich, ziemlich bekannt und erfolgreich gewesen. Ich glaube, die haben sie auch nochmal irgendwie neu hochgeladen, neu aufgelegt mit irgendwie, was machen die Leute heute? Weil das ist ja schon ein paar Jahre alt.
Das ist so wie bei Big Brother damals, das Reunion-Treffen der Penner vom Penny.
Oh. Ja, hast du denn noch was Heiteres oder so?
Ich habe eine Idee, beziehungsweise ich habe mich gewundert darüber, sehr, sehr, sehr gewundert darüber, dass ich nie in meinem Leben einen Biertest gemacht habe.
Dass du verschiedene Biersorten testest oder was?
Ja, weil, also ich bin jetzt eigentlich, also jetzt ist es eigentlich aus der Zeit gefallen, weil es mir eigentlich egal. Ich trinke irgendwie, wenn du da bist, trinke ich ein Bier und dann ist das lecker und dann ist mir aber auch schon wieder egal. Aber irgendwie war Bier ja schon relativ eine dominante Sache, wie man auch bei unserer Folge alles über Alkohol gehört hat. Und man ist halt dann so ein auch wieder in dem ekligen Alter und etwas danach so ein Pseudo-Experte und jeder hat seine Lieblingssorten und man sagt, nee, das geht gar nicht und ey, es muss schon das sein und oh, geil, hast du das, oh, ich nehme lieber das. Das geht ja bis heute so, das ist auch ein bisschen so, aber irgendwie ist es auch ein bisschen aufgesetzt. Und ich habe einerseits drüber nachgedacht, ob man eigentlich wirklich einen Unterschied schmeckt oder ob das alles Einbildung und Markenbindung und Image und Lifestyle ist. Und es würde mich, glaube ich, einfach interessieren, alles diese Sachen auszublenden und einfach mal wirklich nach dem Geschmack zu gehen. Und ich wundere mich sehr darüber, dass in meinem bisherigen Leben, wo es irre viel Gelegenheit dazu gegeben hätte und es eine sehr naheliegende Aktion ist, das nie passiert ist und ich möchte dich heute Abend einladen, mit mir einen Biertest zu machen.
Also so einen offiziellen irgendwie?
Ein Blindtest. Wir trinken verschiedene Biere und wissen nicht welches und wir müssen tatsächlich erschmecken, welches uns gut schmeckt.
Aber wir organisieren uns das gegenseitig sozusagen, also nur wir beide. Oder wir machen so ein Biertasting irgendwie im alten Mädchen oder was?
Nein, nur wir beide.
Ja, gerne, klar. Und hundertprozentig schmeckt man Unterschiede.
Ja, aber die Frage ist, kann man das richtig einordnen? Erstens, kann man das richtig zuordnen? Könntest du wirklich sagen, das ist ein Jever und das ist ein Warsteiner?
Also ich, und auf jeden Fall, wenn es nur Jever und Warsteiner gibt, dann kann ich es auf jeden Fall zuordnen.
Ja, ich glaube das auch, aber ich bin mir nicht so sicher, weil das ist, glaube ich, manchmal auch nur so ein Dahergelaber.
Aber ist es nicht vielleicht ein bisschen so, wie du auch den Unterschied zwischen Cola und Pepsi schmeckst? Also ist das vielleicht vergleichbar?
Ich habe einfach das Gefühl, dass es bei Bier auch so von Tagesform abhängig ist und von dem, was man gegessen hat und wie Bock man drauf hat. Und es schmeckt irgendwie immer anders und man kann, es gibt keine Gewissheiten.
Das werden wir mal empirisch also, testen.
Ich glaube, dass ich bei Cola viel mehr spot on wäre als bei Bier. Das Problem bei Bier ist nur, du kannst nicht einfach 20 Sorten tasten, weil dann hast du 20 Flaschen offen und wie kriegst du die dann weg?
Ja, wir machen einen lustigen Abend raus. Wir machen 20 Flaschen und teilen uns die jeweils.
Hat jeder 10 Bier? Ich kann doch nicht 10 Bier trinken.
Dann machen wir halt 6.
Obwohl, wir haben das schon mal gemacht in der Brüder-WG. Das waren wahrscheinlich ähnlich viele.
Ja, also geht.
Ja, 6 schaffe ich.
Machen wir einfach 6 verschiedene Sorten, dann teilen wir das
Pilz.
Auf. Und Gläser. Bitte?
Nur
ja,
Pilz.
Ja, bitte, nur Pilz.
Also so ein Pale Ale und so, das schmeckt man natürlich. Nur und so Standard, nicht irgendwie fancy Sorten. Standard-Pilz-Sorten. Ja. Warsteiner, Budweiser, irgend so.
Wenn ihr Vorschläge habt, welche 6 Biersorten das sein soll, wobei dann trinkt jeder nur 3, das ist ja auch kacke. Dann machen wir 12. 12 Biersorten, hat jeder ein Sixpack getrunken. Das geht, das kriegen wir hin. Auch
das
mit
geht.
Unseren alten.
Aber ach so, der können wir, ah, weil wir jetzt sonst teilen können, kann jeder 12 trinken.
Jeder trinkt 6, aber 12 verschiedene. 6 in total, genau. Menge.
Ja, ich verstehe schon, aber es darf kein 1 Liter Faxe dabei
Nein.
sein.
Nein. Und wie machen wir das dann? Dann brauchen wir doch eigentlich noch eine dritte Person, die das hostet und uns.
Ja.
Wir hin. Wir haben Menschenmaterial zur Verfügung.
Und ja, das können wir entweder für uns machen oder im Rahmen eines Podcasts oder im Rahmen eines Videos. Aber das überlegen wir uns noch. Ich fand es einfach nur erstaunlich, dass wir beide auf diese Idee noch nie gekommen sind, die ist so naheliegend. Ich habe mit einem Freund von mir vor allen Dingen oder ein bisschen auch von dir von früher mal einen Cola-Test gemacht tatsächlich.
Ja, also ich glaube, bei Cola ist man ja auch so sicher, weil man da ja meistens auf 1 oder 2 Marken so festgefahren ist, dass man ja eigentlich nur das trinkt. Und bei Bier trinkt man ja häufig das, was da ist.
Ja, das stimmt.
Deswegen habe ich in meinem Leben, es gibt natürlich auch sehr viel mehr Biersorten als Cola-Sorten, aber ich habe auch ein Vielfaches mehr verschiedene Biersorten als Cola-Sorten getrunken.
Was schätzt du, wie viele verschiedene Biersorten hast du in deinem Leben schon getrunken?
Weiß ich nicht, 80, sage ich jetzt mal.
Wow, ich hätte jetzt 200 getippt. So mit diesen ganzen coolen Kellerbieren oder was man irgendwo auf dem Dorf bekommen hat oder so.
Ja, auch möglich. Ich kann das überhaupt nicht gut einschätzen. Keine Ahnung.
Irgendwas zwischen 80 und 200.
Ich habe was Heiteres, mein Freund. Und zwar, es gibt einen guten Wikipedia-Artikel und zum Thema Schuhanzieher.
Oh, Schuhanzieher ist ein gutes Thema an sich. Da können wir die ganze Folge drüber machen. Alles über Schuhanzieher.
Ja, Schuhanzieher sind auf jeden Fall eine richtig gute, kluge Erfindung. Schuhanzieher, auch Schuhlöffel, ist eine Gleitschiene, die das schonende und bequeme Anziehen von Halbschuhen und in gewissem Umfang auch von Stiefeln unterstützt. Diese Definition finde ich schon mal hübsch.
Ich liebe Definitionen. Definitionen sind begeistert. Ich bin ein Fan von Definitionen. Ja. Wenn Leute mit Worten genau präzise Dinge beschreiben können, das wird mir warm ums
Herz. In einem Satz, alles drin, was man wissen muss, ja, über den Schuhenzieher und den Schuhlöffel.
Noch viel wichtiger als alles drin, für mich, kein Wort zu viel.
Ja. Und genau, sehr gut. Dann haben wir den Unterpunkt Verwendung. Zunächst wird der Vorfuß in den Schuh eingeführt. Dann wird der Schuhanzieher zwischen der Fersenkugel des Fußes und dem oberen Rand der Hinterkappe des Schuhs in den Schuh gestellt. Die Ferse kann nun über den Schuhanzieher und durch diesen geführt vollständig in den Schuh gleiten. Dann wird der Schuhanzieher wieder herausgezogen.
Das ist der letzte Schritt. Ist so ein bisschen wie diese Beschreibung, diese Anleitung auf dieser Packung. Anleitung für so eine Packung Erdnüsse. Erstens, öffne das Paket. Zweitens, iss die Nüsse.
Schön finde ich auch den Unterpunkt Sinn und Zweck. In erster Linie, was glaubst du, was ist der Sinn und Zweck? Was kommt da gleich? In erster Linie, was ist der erste Sinn und Zweck von Schuhanziehern?
Ich glaube, der erste Zweck ist eine Vereinfachung des Reingleitens bei engen Schuhen. Ähnlich vielleicht eines Gleitgels. Aber der nicht zu unterschätzende zweite Zweck ist, dass die Schuhe nicht beschädigt werden.
Es ist von der Wichtigkeit, zumindest laut dem Wikipedia-Artikel, genau umgekehrt. In erster Linie wird der Schuh geschont. Die dem Rückfuß haltgebende und ihn führende Hinterkappe des Schafts wird durch den Schuhanzieher vor übermäßiger Dehnung oder gar Umknicken bewahrt.
Ja.
Dadurch behält sie ihre Form. Ja. Gleiches gilt für die Strümpfe, denen übermäßige Reibung und Dehnung beim Schuhanzieher erspart bleibt. Und erst der zweite Punkt ist, generell geht der Einstieg mittels Schuhanzieher bequemer und schneller vonstatten. Das geht umso mehr, je passgenauer und hochwertiger die Schuhe gearbeitet sind.
Ja, passgenau ist ein anderes Wort für scheiße zu eng. Das ist immer so. Die Kleidung, die gut ist, auch die guten Anzüge, sind immer so, dass du keine Luft mehr kriegst.
Weiß ich nicht, ist das so?
Ja, wenn du einen richtig guten maßgeschneiderten Anzug hast, dann da habe ich tatsächlich kürzlich eine Anekdote erzählt bekommen von einem wichtigen Fernsehmoderator, die ja inzwischen im Stehen auch moderieren, meistens, dass der, dem ist irgendwie was, sein Headset, das Ding aus dem Ohr rausgefallen und irgendwo hingekullert, und er hat einen Mitarbeiter gebeten, das aufzuheben. Und er wollte sich dafür entschuldigen und nicht so tun, als wenn er hier jetzt derbe mit seinen Sklaven da umhergeht, sondern hat gesagt, er kann sich nicht bücken. Er zieht, also sozusagen, er geht, als allerletztes, bevor er aus dem Haus geht, zieht er sich die Hose an und dann watschelt er damit zur Arbeit und kann sich nicht mehr hinsetzen und nicht mehr bücken. Das ist so wie irgendeine Szene aus American Psycho oder so, wo sie sozusagen sich mit ihren Anzügen so weit entwickelt haben, dass sie nur noch aussehen und nicht mehr bequem sind.
Das erinnere ich jetzt aus dem Film nicht mehr, aber das klingt sehr, sehr unangenehm. Einen solchen Job würde ich nicht haben wollen.
Und der gleiche Mann hat über Heiko Maas gesagt, der meinte, er hat einen sehr guten Blick für diese Dinge und die Anzüge, die Heiko Maas trägt, dass er glaubt, dass Heiko Maas nicht gut atmen kann.
Aber ich finde, aber.
Aber er war der Fan.
Ich wollte gerade sagen, Heiko Maas, der sieht aber auch immer gut aus, muss man wirklich sagen. Also der ist immer richtig rausgeputzt. Bei
dem Gesicht, ne?
Ich glaube, Heiko Maas hat ein Gesicht, in die Kategorie markant fällt.
Ja, er sieht aus wie so eine kleine Haselmaus. Und hat auch irgendwie diese Merkwürdigkeit, aber er macht das Allerbeste draus. Also insgesamt sein ganzer Style und sein Auftreten. Und hast du den mal gesehen, wie der 1998 rumgelaufen ist im Saarland?
Nee.
Heide Witzka.
Erklär.
Das sah aus wie so eine Mischung aus Kermit der Frosch und Inspector Gadget und oder so.
Senator.
Ja, Kermit der Frosch und Inspector Gadget. Zack. Heiko Maas 1998. Ich habe mal eine schöne Gegenüberstellung auf Twitter gesehen, wo so ein Bild von ihm war und dann irgendwie ein Bild heute, wo er irgendwo mit so einer Rose mega lässig wie der letzte Bachelor stand. Das war schon erstaunlich.
Ich habe noch einen letzten Punkt zu Schuhanziehen.
Ganz kurz. Kennst du den Twitter-Trend? Bestimmt, du kennst jeden Twitter-Trend. How it started, how it's going.
Ja, klar.
Das war einer aus der Kategorie.
Ja, passend.
Sehr passend.
Abschließend zu Schuhanzieher. Unterpunkt Alternativen. Schuhe mit engem Einschlupfbereich. Finde ich schon mal richtig geil, das Wort Einschlupfbereich. Das scheint.
Die deutsche Sprache, ich sag.
Wunderbar, ganz wunderbar. Schuhe mit engem Einschlupfbereich, in Klammern Loafer oder Oxfords, erfordern bei guter Passgenauigkeit oder wie du sagen würdest, scheiße Enge, zwingend einen Schuhanzieher für den Einstieg. Ist kein Schuhanzieher zur Hand, kann eventuell ein Suppenlöffel, ein Löffelstiel, ein Gürtelende, eine Kreditkarte oder ein mehrfach gefaltetes Taschentuch als provisorischer Schuhanzieherersatz dienen.
Geil. Es ist nicht nur ein provisorischer Schuhanzieher, es ist ein provisorischer Schuhanzieherersatz.
Das ist quasi in der Nahrungskette noch weiter
unten. Es ist nicht mal ein Ersatz. Ja. Es ist nicht mal ein Ersatz, er ist nur provisorisch. Denn man muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Schuhanzieher bald wieder zur Hand ist.
Oder man einen richtigen Ersatz immer zur Hand hat und kein Provisorium.
Also, ich finde, das ist ein super Thema. Also mir passiert das ständig, dass ich hinten beim Einschlüpfen in die Schuhe den hinteren Teil, der auch so schön beschrieben war, umknicke. Und ich ärgere mich gerade, wenn ich neue Schuhe habe, was gerade wieder der Fall ist. Und ich tritt da drauf, sie knicken um und ich weiß, bald sehen die wieder aus wie meine typischen Schuhe.
Oder man nimmt seine Zeigefinger zur Hilfe, um einen Schuhanzieher zu emulieren. Und es klappt einfach nicht. Und wenn es klappt, tut es immer weh. Es ist unangenehm.
Es tut weh und es dehnt die Schuhe, den Einschlupfbereich auch unnötig, weil die Finger dicker sind als der Schuhlöffel. Andererseits habe ich immer damals gedacht, ich kannte das nur von meiner Oma. Meine Oma hatte so einen und hat mir den manchmal auch gegeben, so wenn ich meine Schuhe anziehe. Und ich dachte, weil als Kind machst du das so, du trittst irgendwo hin, wo deine Schuhe in der Gegend sind und hoffst, sie irgendwie zu treffen. Und dann schlurfst du los.
Zwei brauchst du auch 2 Kilometer, um erst richtig in den Einschlupfbereich eingetreten
zu sein. Ich erinnere das noch, dass ich beim Laufen, ich war schon länger unterwegs, immer noch so nachtrete. Und einfach nur so stampfe in der Hoffnung, dass der Schuh sich schon beim Fuß anpassen wird und sich irgendwie beugen wird. Und meine Oma dann, hier, Benny, nimm doch mal den. Und ich kannte das nur daher. Ich dachte, warum haben Leute Schuhanzieher, beziehungsweise warum kaufen sie sich Schuhe, für die sie Schuhanzieher brauchen. Das ist so mega unbequem. Ich will einfach einen Schuh, wo ich rein kann, fertig, bums, geil. Andererseits eben schon, ne? Ich habe das jetzt mitbekommen. Aber jetzt, ich habe die geilste neue Erfindung auf dem Schuhmarkt. Ich weiß nicht, wie neu sie ist. Ich habe Schuhe mit Schnürsenkeln, die elastisch sind, die man nicht zuschnüren muss.
Verstehe ich nicht.
Das ist sozusagen the next level. Nee.
Da ist nichts drin.
Nix, das ist einfach so ein Band, das elastisch ist und du kannst es ein bisschen dehnen, dann machst du den Fuß rein und dann zieht es sich wieder zusammen über deinem Fuß.
Wie bei Marty McFly fast.
Ja, oder bei Iron Man oder so. So ein Ding, was sich deinem Körper anpasst. Das ist so fantastisch. Ich habe ja sowieso nicht verstanden, warum Klettverschlüsse nur für Kinder
sind. Ja, das ist eine gute
Frage. Klettverschlüsse sind einfach mega superior gegenüber Schuhbändern.
Ja, absolut richtig.
Aber es war schon als Kind, irgendwann hatte man so ein Alter, wo man, wenn man noch Klettverschlüsse getragen hat, dann
alles
war schon echt
alles uncool. Über Nahtoderfahrung und Klettverschlüsse.
Warum? Was ist der Nachteil von Klettverschlüssen?
Es gibt keinen. Das ist ein rein modisches Ding.
Wie scheiße ist das denn?
Also ich kann mir vorstellen, dass Klettverschlüsse im Gegensatz zu Schnürbändern halt irgendwann einfach ihre Klettigkeit verlieren. Und deswegen dann vielleicht nicht mehr so gut zuzumachen sind und man deswegen vielleicht die Schuhe nicht so lange tragen kann.
Nicht so schnell, wie Schuhe sowieso kaputt gehen. Schuhe sind ja sowieso das Letzte, was Haltbarkeit angeht. Aber gut, man tritt auch den ganzen Tag drauf rum. Aber diese neue Innovation, Alter, das ist der Shit, sag ich dir. Es ist so geil.
Also, pass auf. Ich will
nie wieder andere Schuhe haben.
Ich benutze es schon seit Jahren, Schuhanzieher, wann immer es geht.
Ja?
Ja. Und zwar, weil ich, und das unterscheidet uns, da sind wir wieder sehr komplementär, Kompliment an dich dafür, dass du immer deine Schuhe auf- und zubindest vorm Ausziehen und Anziehen. Weil das mache ich nie. Never mache ich mir jeden Tag eine Schleife in die Schuhe, wenn ich sie neu anziehe, sondern die sind zu. Und dann kommt man halt mit einem Schuhlöffel sehr gut da rein. Oder alternativ mit einer
Kreditkarte. Das habe ich früher auch so gemacht, aber ohne Schuhlöffel. Ich habe die einfach nicht auf und zu gemacht, sondern habe mich einfach wieder mit Gewalt reingebohrt. Und beim Ausziehen bin ich ja auch eine Sau. Ne? Ich würde mich niemals beugen, um die Schuhe auszuziehen.
Aber dann ziehst du sie ziehst du sie aus, dann bevor du sie anziehst, musst du sie erst wieder aufschnüren.
Korrekt. Okay. So ist es. Genau so ist es. Und das soll man nämlich genau nicht machen. Man soll nicht mit den Hacken hinten drauf treten, weil man damit auch den hinteren Bereich des Schuhs zerstört. Aber auch bei diesen neuen, denn das ist auch ein Vorteil, man schlüpft auch sehr leicht raus. Aber sie schlappen trotzdem nicht. Kennst du das Wort schlappen? Wenn du früher mit deinen Eltern zum Schuhkaufen gegangen bist, dann immer die Frage, schlappen sie?
Nein, in dem Zusammenhang kenne ich das Wort schlappen nicht.
Vielleicht ist das eine Erfindung meiner Mutter.
Vielleicht.
Sie hat auch immer gesagt, passt, wackelt und hat Luft.
Ja, das ist so ein Elternspruch.
Mega der Elternspruch.
Ja, davon gibt's unzählig viele von so.
Alles über Elternsprüche.
Ja, alles, ja. Oder so Jokes. Mein Vater hat zum Beispiel früher immer, wenn wir zu Weihnachten, wir haben natürlich keinen Kamin, weil wir aus dem Proletariat kommen. Und da hat er ab und zu aber die DVD Kaminfeuer eingelegt, die er aus irgendwelchen Gründen hatte. Und dann hat er jedes Mal, hat er dann seine Hände zum Bildschirm hingehalten und gesagt, oh, ist aber schon schön warm jetzt.
Oh Mann.
Und das war putzig durch diese ständige Wiederholung dieses dummen Witzes.
Ich finde, kein Kamin haben passt gar nicht so sehr zum Proletariat, aber eine kaminvolle DVD haben schon.
Letzte Information zum Artikel des Schuhanziehers, der wurde zuletzt auf Wikipedia bearbeitet vor 10 Monaten von Kreuzschnabel. Nur das nochmal als kleine Zusatz. Wir wollen ja als vollständige Informationen bieten, dass nicht wieder so ein Desaster passiert wie mit dem Kondom und dem Rotwein.
Richtig.
Jetzt waren wir heute sehr unpolitisch, aber das muss auch mal sein.
Ich finde, das hat sich irgendwann so eingeschlichen, dass wir immer ein bisschen politisch auch sind.
Ja.
Eigentlich war das eher die Ausnahme früher.
Ja. Aber
toll, dieses Schuhanzieher-Thema, super, richtig gut. Es gibt auch ganz letzte Sache. Die meisten Schuhanzieher, die so lang sind, haben hinten so eine Schlange drauf. Kennst du das?
So Gummi. Die sind, glaube ich, von Ikea.
Das kann sein, deswegen sind die so verbreitet. Korrekt. Das ist schon sonderbar, dass man ein Gerät hat, das erfindet, dass man in eine Klamotte reinkommt, in die man sonst nicht so gut reinkommt.
Ja, aber
ich würde ja sagen, erfindet einfach Klamotten, in die man gut reinkommt.
Du hast ja offenbar jetzt genau das richtige Schuhwerk dafür gefunden.
Ja, ich bin settled. Ich werde einfach, wenn ich so ein Opa bin, dann ist das so ein Ding, dass ich diese Schuhe irgendwo mir herbestelle aus Bolivien. Ich habe schon zum zweiten Mal in Bolivien erwähnt, was sie sonst nirgendwo mehr gibt. Und dann sagen immer alle, diese Schuhe hat auch echt nur
Opa. Man muss aber sagen, das kann ich sagen, als jemand, der im Krankenhaus gearbeitet hat, dass Leute, die irgendwie alt und irgendwie nicht mehr so beweglich sind, dass sie sich nicht mehr irgendwie tatsächlich gut die Schuhe zubinden können, da kommt der Klettverschluss wieder zurück. Also das ist ja wie bei ganz vielen Dingen so, dass Dinge im Alter wieder eine Aktualität erfahren, die zuletzt irgendwie im Kleinkindalter wichtig waren, wie Windeln. Und dazu gehören auch tatsächlich Klettverschlussschuhe.
Und zwar auch an Schuhen, die auch so aussehen wie Schuhe, die 12-Jährige tragen.
Nee.
So Turnschuhe. Nee,
ja, auch, aber eher, ich denke, was ich jetzt eher so vor Augen habe, sind so dicke, ödematöse Füße, wo normale Schuhe gar nicht mehr passen, die einfach so immer so Spezialanfertigungen haben. Und da sind immer in der Regel große Klettverschlüsse dran.
Ich verstehe.
Ja, also, heute waren so die Oberthemen Tod, Alter, älter werden, Sterblichkeit, Bewusstsein der Sterblichkeit. Und Schuhanzieher. Das finde ich, klingt wie eine sehr gute Folge des Podcasts der beleuchteten Brüder. Und wenn du jetzt nichts Dringendes mehr auf dem Herzen hast, würde ich das an dieser Stelle auch abrappen, wie die Kids heutzutage sagen.
Wrap it up.
Ich weiß nicht, ob die das wirklich sagen, aber ich stelle mir das so vor. Und möchte mich bei dir bedanken, lieber Benni, für diese tolle Unterhaltung und natürlich bei allen Zuhörern und ganz besonders liebe Grüße in die Schweiz an Glöggel für den Support meiner These und ich bleib dabei, ihr alle anderen seid echt ein bisschen geisteskrank, aber sympathisch.
Ein bisschen moralisieren sympathisch und geisteskrank sympathisch.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Ciao.
In 2 Wochen.
Oder eine.
Oh, ich glaube in 2. Mal gucken. Vielleicht passiert was. Ach, stopp.
Oh Gott.
Heute ist der 1.12. Wenn die Folge erscheint, ist der 4.12.
Ja, oh geil, Kontext.
Zwei Wochen später ist der
15. Nee, der 19.
Oh. Und 2 Wochen danach ist der
33.
Nee, der 18. ist es nämlich und dann ist es der 1.
Ah ja, das heißt, die letzte Folge ist die letzte reguläre Folge 2020.
Richtig.
Du denkst an unseren Jahresrückblick.
Ich denke an unseren Jahresrückblick. Ich frage dich jetzt, soll der am 18. Dezember kommen? Soll es ein Special am 25. Dezember sein? Oder soll das Jahr 2021 mit dem beleuchteten Brüder-Jahresrückblick 2020 beginnen?
Ich weiß nicht, warum wir das jetzt noch am Ende dieser Podcast-Folge besprechen müssen, wo wir uns zum Grad verabschiedet haben.
Ich sag dir warum. Weil ich das schon mal möglicherweise als Ankündigung rausgeben wollte. Freut euch auf die nächste Folge, denn dann passiert was.
Es passiert ja in jeder Folge was. Also du kannst es trotzdem ankündigen. Irgendwas Tolles wird schon passieren.
Okay, irgendwas Tolles wird in der nächsten Folge
passieren. Zum Beispiel das Thema, das du mitbringst, gegebenenfalls.
Ich bringe ja irgendwie nie Themen mit.
Doch, beim nächsten Mal bist du auf jeden Fall dran, da mache ich nichts. Kannst du schön vergessen, mein Freund. Also, nochmal danke fürs Zuhören. Folgt uns überall. iTunes-Rezension, bla bla bla, ihr wisst Bescheid. Und
iTunes-Rezension, eine fehlt noch, ich habe mein Tagebuch auf dem Dachboden gefunden.
Hast du beim letzten Mal schon erzählt, aber schön für diese Wiederholung. Bis zum nächsten Mal.
Ich mache jetzt einfach noch weiter ohne dich. Und jetzt drücke ich erst auf Stopp, das muss ich jetzt noch mit reinnehmen. Ha! Tim ist schon offline und ich rede noch weiter. Tschüss.